Two Pod One Cast.
Der Podcast mit Brummel.
Episode 7 der Two Pod One Cast. Das heutige Thema Serienmörder. Und dabei natürlich wieder der Philipp.
Guten Abend mal wieder.
Und ja, fang erst mal an.
Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Irgendwann mal wieder.
Ich glaube, das war im Suff. Da kommen immer solche tiefgründigen Themen.
Probably. Oder wir reden wieder über Gott und die Welt und dann kommt irgendwas bei rum.
Aber ist auch super interessant, finde ich, Serienmörder. Allgemein die Psyche von denen.
Ja, und wir sind dann auch auf das Hauptbeispiel gekommen. Ich glaube, geschichtlich einer der bekanntesten neben Ted Bundy, würde ich sagen.
Ja, also ist das nicht, glaube ich, sogar der erste, wo Serienmörder genannt worden ist.
Da komme ich gleich zu. Wir reden heute explizit als Beispiel Nummer 1 über... Ich glaube, den kennt jeder. Jeder mal gehört. Jack the Ripper.
Boah!
Und wollen uns vielleicht am Ende noch mal ein bisschen angucken, ohne jetzt irgendeine Anleitung geben zu wollen oder zu können. Wir haben da keine Notizen dazu. Wir geben dann unsere Gedanken mal so ein bisschen preis, ob sowas heute überhaupt noch möglich wäre. Denn Jack the Ripper hatte natürlich seine Vorteile zur damaligen Zeit. Es gab noch keine Fingerabdrücke, Blutanalysen etc. Aber ja, was ist denn überhaupt ein Serienmörder?
Da habe ich noch einen kleinen Funfact. Zwar, wie man heute quasi beim Morden vorgeht, wenn die Polizei ermittelt, Spurensicherung, Fotos, den Tatort sichern und nichts anfassen, das war damals noch nicht. Es hat damals ein deutscher Kriminologe quasi eingeführt und vorher haben die quasi auch, die Polizisten kamen da und haben teilweise einfach Spuren verwischt. Natürlich unbeabsichtigt.
Und es waren viele Spuren einfach noch nicht einsehbar.
Ja.
Und was eben dann später auch noch wichtig wird, auch noch ein großes Thema, Täteranalysen, also Psychoanalysen der Täter, was in der ihren Köpfen vorgeht. Das gab es damals eben alles noch nicht. So, also Serienmörder. Was ist ein Serienmörder genau? Es gibt die Definition, ein Serienmörder ist ein Mörder, der eine Reihe gleichartiger Morde begeht. Das heißt, ein Serienmörder ist jetzt keiner, der einen erwürgt und dann den nächsten mit einer Maschinenpistole runterballert, den nächsten irgendwo ertränkt, sonst irgendwas.
Das ist nur ein Massenmörder, oder?
Das wäre ein Massenmörder, ja. Ein Serienmörder hat halt immer so ein ungefähres Schema. Bei Jack the Ripper zu bleiben, war es halt das Aufschlitzen der Kehle dann.
Von Nutten. Es waren ja alles Prostituierte.
Ja, es hat halt immer so ein Schema. Auch, auch das Opferschema ist da im Vordergrund. Man ist halt nicht so sprunghaft als Serienmörder, sondern du hast halt immer einen Plan mehr oder weniger, wie du das Ganze über die Bühne bringen möchtest. So.
Total makaber eigentlich.
Ja, das
wird einfach
geht halt wieder viel in die Psychologie rein, ne?
Ja.
Muss man sagen. Dann gibt's eben noch die Mordserie, wie du gemeint hattest. Das sind dann eben mehrere Morde, die Serienmörder über Monate oder Jahre begehen. Wobei man eben schon mal sagen muss, die Verhältnismäßigkeit zu den Einzelmorden ist natürlich sehr gering. Also eine Mordserie zählt tatsächlich schon ab 2, aber logischerweise, die meisten Morde sind, glaube ich, Beziehungstaten einfach. Im direkten Umfeld.
Ja, genau. Ich glaube, die meisten Morde sind auch mit Emotionen verbunden. Also aus einem Streit heraus.
Ja.
Glaube ich.
Und Serienmörder haben da zwar ihr Beuteschema, aber sie kennen die Person selbst meistens nicht direkt. Also man hat halt zwar die Vorstellung, okay, Frau zwischen 20 und 40.
Mhm.
Vielleicht noch ein Berufsfeld. Und das ist dann quasi so das Ding einer Mordserie.
Die sind ja auch gar nicht ortsgebunden. Es gibt ja auch Serienmörder, die tun da quasi quer durch die Staaten, um Amerika als Beispiel zu nehmen. Die wandern dann quasi durch die Staaten und beginnen da ihre Morde.
Das ist aber dann wieder ein neuerer Aspekt von Serienmördern tatsächlich, geschichtlich. Um jetzt wieder Ted Bundy aufzugreifen, der hat ja in mehreren Staaten gemordet.
Genau.
Jack the Ripper, eben, da komme ich dann gleich dazu, auf einem sehr, sehr kleinen Gebiet innerhalb Londons.
Das war so seine Hut.
Ja, genau.
Ich meine, es hat ja auch einen Vorteil. Ich meine, er kennt sich halt da in den Straßen aus.
Und du musst auch sagen, geschichtlich, es war halt schwer, jetzt durch die USA oder durch England oder durch Deutschland durchzureisen zur damaligen Zeit.
Und vor allem auch so schnell dann.
Was habe ich noch? Der Frauenanteil bei Serienmördern. Willst du eine kurze Schätzung abgeben? Er ist logischerweise gering.
Also wie viele Frauen quasi Serienmörder sind?
Prozentual, ja. Wie viele Frauen sind Serienmörder?
Darf ich schätzen?
Ja, hau mal raus.
Ich würde sagen 5%.
Ja, es ist ein bisschen höher, es sind 12. Oh. Aber ist ja auch immer noch wenig. Also Serienmörder generell sind ja wenig. Und von 10 Serienmördern ist eben eine weiblich.
Jeder 8. Serienmörder.
Ja, also es ist erschwindend gering. Random Fact habe ich mir natürlich auch noch notiert. Land mit der höchsten Mordrate heutzutage. Ich habe auf Mexiko getippt. Ich bin nah dran.
Amerika.
Südamerika. Kennt man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Das ist ein sehr kleines Land. Unterhalb von Mexiko, oberhalb von Panama. El Salvador. Mit einer Mordrate von 61,8 pro 100.000.
Alter.
Ist schon... Es kommt an die Corona-Zahlen ran.
Ey, das ist aber heftig. Wie viele Einwohner hat das Land?
Nicht viele.
Ja gut, wenn alle wegsterben.
Ja, also es ist auch ein recht kleines Land. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner. Das war doch so ein random
Fall. Bauen die da irgendwie Drogen an oder warum? Warum geht es da so ab?
Ist auch eine Drogenhochburg, ja. Also ich will jetzt nicht ganz Südamerika über den Kamm scheren.
Ja, wir wollen nur das eine Land über den Kamm scheren. Das müssen alles vollgemäffte, vollgekokste, aggressive Pisser sein.
Ist wie Donald Trump einst über Mexiko. Es sind hauptsächlich Bananenverkäufer und Drogendealer.
Soll sich rassistisch klingen. Außerdem sind Bananen was sehr
Gutes. Das hat unser Hochheiliger, nicht unser, aber der mächtigste Mann der Welt aktuell hat das gesagt.
Bommelt Ramp. Wollen ja keine Namen nennen, ne? Wegen Klagen und Urheberrecht.
Ja, ich hab den Namen ja eh schon genannt. Ich hoffe, oh Gott, bitte verklag mich
nicht. Er wird es einfach verneinen.
Ja, das war so ein bisschen Theorie vorweg. Was denn einen Serienmörder ausmacht, eben dass er ein festes Schema hat. Eine Mordserie geht halt immer von einem Täter aus. Sehr, sehr, sehr selten tatsächlich. Da sind wir auch weit unter 12% von zwei oder mehr Tätern, die dann zusammenmorden. Sowas kommt praktisch nicht vor.
Also es gibt Fälle, da morden quasi häufig, dass es dann Pärchen sind. Habe ich letztens auch einen englischen Fall gesehen. Da haben die quasi, ihr erster Mord war ihre eigene minderjährige Tochter. Und dann haben die quasi bevorzugt junge Frauen.
Mir fällt gerade ein, Bonnie und Clyde wäre, glaube ich, so als Serienmörder.
Aber waren die nicht eher Räuber?
Ja, aber sie haben ja Leute umgebracht.
Ja, aber das sind ja dann eher Massenmörder, oder? Weil die haben die ja nicht gezielt nach einem Schema umgebracht. Das wäre ja eher im Affekt.
Ja, stimmt.
Das
ist eben auch nochmal der Unterschied zu einem Amoklauf. Gab es ja auch mit mehreren Tätern. Columbine High School Massaker zum Beispiel.
Genau.
Das ist ja keine Mordserie, denn, ich lese nochmal vor, die werden über Monate oder Jahre hinweg begangen.
Genau, nicht an
einem Tat.
Genau, nicht in einer Tat.
Deswegen, Bonnie und Clyde, ich bin mir nicht so sicher, die Flucht ging ja mehrere Wochen oder Monate, aber es war dann eher Beschaffungskriminalität bei denen.
Genau, wollte ich gerade, also die hatten nicht vor, unbedingt jemanden zu töten, das war halt, um nicht geschnappt zu werden.
Und um an Geld zu kommen, um weiter flüchten zu können, genau.
Genau. Weiß gar nicht, wurden die dann irgendwann nicht sogar erschossen oder festgenommen?
Die wurden erschossen, ja.
Ja, ne?
Was
für Scheiße.
Aber ja, das sind so die Unterschiede. Ein Serienmörder tötet, weil er töten möchte.
Ja, aus diversen Gründen.
Das, das hat verschiedene Gründe der menschlichen Psyche, die unendlich tiefe Abgründe zu haben scheint.
Ja, vor allem die menschliche Psyche wird ja noch gar nicht so lange erforscht. Noch nicht mal 100 Jahre.
Ja, ich glaube, Sigmund Freud war so ein Vorreiter von Traumanalysen.
Wobei der auch viel Bullshit gelabert hat, muss man dazu sagen. Also ein paar Sachen, Thesen waren schon richtig, wird bis heute noch anerkannt, aber viel war auch
wirklich Bullshit. Der gute Mann war halt ein bisschen viel auf Kokain, was damals noch nicht als Droge klassifiziert war, sondern mehr sowas wie Aspirin. Gibt eine Serie auf Netflix. Er rührt sich das immer wie Aspirin so ins Wasser und
mehr. Immer mache ich ja Kopfschmerzen. Ja, hier nimm mal Kokain, rühr mal Wasser rum.
Naja, früher war auch in Coca-Cola Kokain mit drin.
Aber das ist aber auch ein Gerücht. Das hat er quasi nur bei. Das war bei der ersten Cola, weil als er noch herumexperimentiert hat, so ein bisschen, hat er mal ein paar Spuren rein von dieser Coca-Pflanze. Wo nicht direkt Kokain ist.
Also man kannte die wirkliche Wirkung von Kokain dann noch nicht. Man hat ein bisschen rumprobiert und Freud fand es dann offenbar geil. Aber es gab ja noch kein Gesetz dagegen. Also es wusste auch
niemand. Nee, da war ja auch noch Morphium.
Morphium hast du ganz legitim auch und zur Kopfschmerzbehandlung noch
verwendet. Genau, und du hattest noch ein anderes, Opium.
Stimmt,
das war
die Engländer ja ganze
Kriege für angezettelt. Ja, das war sogar zu der Zeit von Jack the Ripper auch ganz heiß. Da gab es richtige Opium, also wie bei uns Shisha-Bars gab es da Opium-Bars.
Ja, und es gab in China dann sogar gegen England die Opiumkriege. Also die haben wirklich ganze Kriege wegen dem Scheiß geführt.
Also da waren wirklich alle abhängig. Das war eine wilde Zeit.
Ja, und nun springen wir in die Zeit von unserem Serienmörder, den wir uns jetzt mal erstmal ein bisschen anschauen wollen. Jack the Ripper. Zu Deutsch Jack der Aufschlitzer. Diese Mordserie ereignete sich in London im Herbst des Jahres 1888 in einem Stadtteil Whitechapel im Londoner East End. Und war halt, wie du schon eingangs gesagt hattest, durch internationale Presse, das hat sich dann gegenseitig so weiter aufgebauscht, war es der mehr oder weniger erste weltweit verfolgte Serienmörder. Oder was heißt verfolgt? Nicht gesucht in den Ländern, aber die Welt hat davon mitbekommen, beziehungsweise Europa und die USA dann eben auch noch. Asien nehme ich jetzt mal nicht so populär.
Naja, aber so die ja, aber fast die ganze Welt wusste von diesem Mann, der war richtig
berühmt. Die westliche Welt hat er in Aufsehen versetzt.
Ja, die war auf jeden Fall gefesselt. Das war so ein kleiner Held, da hat die Zeitung halt richtig Profit gemacht.
Ja,
mit dem mehr oder weniger.
Was heißt Held?
Ja, die Anti-Held.
Erste, eine gute Story halt einfach.
Ja, genau. War quasi so eine Art Anti-Held. So, oh, so ein Monster treibt da in Whitechapel sein Unwesen. Interessant, ich will mehr wissen. Ja, man, wir Menschen sind ja von Gräueltaten mehr oder weniger fasziniert.
Wir sind ja generell neugierig, das macht den Menschen ja zu dem, was er ist.
Und was wir halt nicht verstehen.
Wir verbrennen uns zwar zuerst am Feuer, aber wir wollen trotzdem wissen, so, wie wissen. Kann ich den Scheiß bändigen?
Ja, das war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Es werden ja einige Erfindungen und Thesen ja gar nicht aufgestellt worden.
Die kriegen zuerst Krebs vom Uran, aber sind dann trotzdem so, was könnte man daraus
schönes machen? Ja, mach mal eine Bombe daraus.
Ja, also so sind Menschen drauf, aber das ist auch irgendwo das, warum wir heute dastehen, wo wir stehen, weil wir halt neugierig sind, weil wir mehr wissen wollen.
Genau, ich habe letztens auch einen interessanten Bericht gelesen, da hatten sie mal die Planung, die Sahara-Wüste, dass sie da quasi ein Meer draus machen. Und da hat ein Forscher vorgeschlagen, ja, hauen wir doch einfach Wasserstoffbomben rein und fluten damit das Meer. Haben halt die anderen Forscher so gemeint, Alter, wenn wir da, sagen wir mal, 100 oder 500 Wasserstoffbomben, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, hat er gemeint, wenn wir die alle da reinballern, dann sind wir alle gefickt.
Ja.
Durch die Strahlung, durch die Druckwellen, durch die.
Wasserstoffbombe hat ja nochmal irgendwie tausendfache Wirkung von einer Atombombe.
Das streut halt mehr. Und vor allen Dingen, wir haben dann quasi einen atomaren Winter. Dann würden wir alle echt alt ausschauen. Also deswegen haben sie es erstmal auf Eis gelegt mit der Wüste.
Legen wir das mal zur Akte.
Ja, die Leute kommen auf Ideen, die wollten halt unbedingt die Wasserstoff- oder Atombombe für irgendwas Sinnvolles nutzen. Es ist eine Waffe, schlichtweg. Die wurde als Waffe konzipiert.
Der Mensch ist einfach neugierig.
Ja, hat keinen anderen Nutzen. Aber man muss halt abwägen, ob es sich rentiert und man wirklich dann die Welt dafür opfern will. Für eine fucking Wüste, die man fluten will.
Ja. Ich will gerade nur sagen, bitte verzeiht mein gelegentliches Schniefen. Ich bin etwas verschnupft, aber keine Sorge, Leute, schlimmer ist es nicht.
Na, das war wieder. Wir haben halt Koks vorher geballert, um uns quasi in den Modus reinzubringen.
Natürlich.
Und es hängt dann ein bisschen noch in der Nase.
Ich bin da noch neu. Nein, macht so eine Scheiße nicht.
Nee, seid nicht wie Freud.
So, dann fangen wir jetzt mal an. Jack the Ripper. Wie gesagt, Mordserie hat sich ereignet in London im Herbst des Jahres 1888 in Whitechapel, ein Viertel im Londoner East End. Erster weltweit verfolgte Mordserie oder Serienmörder, berühmt-berüchtigt dadurch für immer geworden. Woher kommt der Name Jack the Ripper? Er kommt aus dem sogenannten Dear Boss Brief, der ging am 27. September 1888 bei der CNA, also der Central News Agency, quasi die zentrale Presse in England damals, ging da eben ein. Und in diesem Brief hat sich der Schreiber als Jack the Ripper verabschiedet. Man geht heutzutage davon aus, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass das einfach eine Fälschung war von irgendeinem, der, ich weiß nicht, was solche Leute denken.
Das wollten ihn vielleicht berühmter machen.
Er hatte irgendwie auch Nervenkitzel gespür. Ich weiß nicht genau, aus welchem Motiv, aber aus heutiger Psychoanalyse, was dann eben, wie gesagt, später nochmal wichtig wird, geht man heutzutage nicht davon aus, dass die Person Jack the Ripper sich selbst hätte an die Polizei gewandt. Der wollte einfach nur töten. Das war so sein Antrieb.
Ja, und dabei halt nicht gestört werden.
Genau. Nämlich ursprünglich zu der damaligen Zeit, der Name Jack the Ripper hat sich erst so um 1900 rum etabliert, wirklich. Zur damaligen Zeit hat die Polizei ihn als Leather Apron, was zu Deutsch Lederschütze, oder schlicht als den Whitechapel Murderer.
Lederschütze.
Ich weiß nicht genau, woher dieser Name kommt. Ich glaube, es liegt daran, dass zu dieser Zeit halt viele Leute noch als Gerber gearbeitet haben. Aber der Name Schütze ist dann ja auch wieder widersprüchlich.
Der mordende Gerber.
Er hat ja nicht geschossen mit irgendeiner Pistole, sondern er hat ja seine Opfer die Kehle aufgeschnitten. Oder der gängigste Name war natürlich der Whitechapel Murderer. Der Mörder von Whitechapel.
Ja, was ja auch so ein Problemviertel war, Whitechapel.
Ja, genau. Whitechapel war zu der Zeit hauptsächlich ein Einwandererviertel. Heutzutage, habe ich mir angeguckt, ist es so eine normale Innenstadt. Du hast halt ein paar Bürogebäude und es ist eine halbe Fressmeile tatsächlich. So viele Schnellimbisse. Das hat sich alles komplett gewandelt mittlerweile. Aber damals war es halt hauptsächlich ein Einwandererviertel mit Einwanderern aus Polen und Russland, die wegen den damaligen Judenpogromen eben fliehen mussten. Mhm. Also überwiegend Juden. Du hattest aber auch einige aus Deutschland, die einfach mit der damaligen Politik im Kaiserreich nicht so
und viele d'accord waren. Viele aus Irland.
Und viele aus Irland wegen der damaligen Hungersnot in Irland.
Da gab es noch kein Kerrygold.
Da gab's Guinness gab's bestimmt schon, aber Kerrygold.
Kerrygold, das ist ja so die Einnahmequelle.
Hört unseren Podcast, dann wisst ihr jetzt, warum wir das jetzt sagen. Lösen wir das auf? Nee, machen wir nicht.
Bleibt ein verstecktes Easter Egg.
So. Wer es weiß, kann sich jetzt freuen, weil er ein absoluter Nerd ist und uns zuhören. wie gesagt, 1888 ist halt voll in der Zeit der Industrialisierung. Das heißt, du hattest in ganz England auch einen explosionsartigen Bevölkerungsanstieg. Die Medizin hat Fortschritte gemacht, die Hygiene hat Fortschritte gemacht. Die Leute wurden einfach älter, haben länger gelebt, haben sich mehr mit den jüngeren Generationen überschnitten. Und wie jedes Viertel war halt auch Whitechapel maßlos überbevölkert. Also es gab eine Wohn- und Arbeitsnot. Deswegen waren viele Frauen auch dazu gezwungen, halt Gelegenheitsprostitution zu betreiben, um über die Runden zu kommen. Es gab auch eine Schätzung aus dem Jahr von der CNA, die hat, ich weiß leider nicht, wie viele Leute da tatsächlich gewohnt haben, weil Bevölkerungszählungen zu der Zeit schwierig waren, aber es gab im Jahr 1888 allein in Whitechapel 60 Bordelle und circa 1200 Prostituierte.
Alter, okay, das ist schon krass.
Und dieses Viertel misst so um die 4x4 Kilometer. So, also ja, da ging's schon ab, aber ja, du bist anders nicht über die Runden gekommen.
Na, das waren halt viele Hausfrauen, die sie quasi
auch Prostitution, dann zu Hause du musst dir keine eigene Wohnung mieten, du kannst dann bei deinem Freier mehr oder weniger nächtigen. Es war halt eine schwierige Zeit.
Ja, notgedrungen halt, ne? Und das nächste Problem war mit Geschlechtskrankheiten.
Ja, wobei du da, glaube ich, noch nicht so drauf geachtet hast, oder?
Ja, aber die Frauen wurden ja auch nicht alt.
Ja, also man wurde zwar älter als 30 jetzt, aber ja, so 60 galt dann schon als Kreis.
Ja,
bist schon im Herbst deines Lebens.
War aber kaum erreichbar als normaler.
Aber 20 Jahre sind halt für die damalige Zeit ein ordentlicher Fortschritt, weil ja, mit 20 hattest du damals bestimmt schon dein drittes, viertes Kind vielleicht schon im Anmarsch. Ja. Es war halt so zu der damaligen Zeit.
Es war halt normal.
Und du hattest irgendwie nicht nur 2, 3 Kinder, sondern
10.
10 war nicht unüblich. Und auf Männerseite in diesem Viertel sah es dann häufig so aus vom Berufsmuster her. Es liegt an der Themse, also dem großen Fluss in London. Das heißt, du hattest viele Hafenarbeiter, du hattest viele Schlachthöfe mit Schlachtern, du hattest Gerber und natürlich die klassischen Fabrikarbeiter in Stahl- und Ziegelwerken etc. Was auch wieder heißt, diese Leute haben viele Nachtschichten gehabt. Also es war normal, nachts zu arbeiten. Was Jack the Ripper mehr oder weniger in die Karten gespielt hat. Denn auch mit Schlachthöfen, es war nicht ungewöhnlich, dass sie jemand nachts blutverschmiert entgegengelaufen ist.
Ja.
Wenn du vom Schlachthof kommst. Er ist nicht aufgefallen, im Zweifel.
Weil eh nachts viel los war auf den Straßen.
Genau, und es war jetzt nicht, oh Gott, der ist überall voller Blut. So. Es war halt
ist ein Metzger.
Schlachtarbeiter, ja. Und das waren so, das ist quasi so die Bühne von Jack the Ripper gewesen, grundlegend. Also eine sehr harte Zeit, eine sehr dunkle Zeit, die Leute hatten nicht viel. Habe ich mir auch notiert, du hast in dem Jahrzehnt ungefähr 40 Pfund im Monat verdient. Was natürlich auch wieder heutzutage eine ganz andere Kaufkraft hatte.
Wegen der Inflationsrate dann.
Ja. Deswegen, ein paar Pennies waren für eine Frau in der damaligen Zeit, die sonst nichts anderes hatte, das war schon viel. So.
Ja, was hat das so zum Beispiel jetzt ein Leibbrot gekostet?
Habe ich leider nicht. Also es ist auch schwer zu finden. Ich hab nach Mieträumen gesucht, was so ein Zimmer gekostet hätte. Das kannst du alles, weil es wurde natürlich auch nicht so dokumentiert.
Ja.
Du hattest halt deine Mieteintreiber angesetzt, die dann wöchentlich, ich glaube, du hast wöchentlich sogar noch Miete bezahlt. Die dann halt ihre Mieten eingetrieben haben, aber ich glaube, so Akten wurden da nicht so wirklich, wer da jetzt wann wo gewohnt hat.
Ja, und festgehalten.
Ich meine, es war alles, es spielt einem als Serienmörder so gesagt alles ganz gut in die Karten. Du konntest schnell verschwinden, du konntest auch mal umziehen. Ja. Es war eine gute Bühne, sagen wir mal so.
Du konntest auch aber in den falschen Namen, wahrscheinlich hat er ständig dann den falschen Namen eingegeben. Ich meine, ich hätte an seiner Stelle zum Beispiel auch die Schlafmöglichkeiten oft gewechselt.
Ja.
Nehmen wir mal woanders.
Wobei man sagen muss, man kann das heute halt schlecht nachweisen alles.
Ja, das war halt
also
die perfekte Zeit für Serienmörder, oder?
Das kann, ja. Also, ja, es war wirklich, du hattest halt die Spurensicherung noch nicht, die Zeiten waren sehr dunkel. Du konntest blutverschmiert durch die Straßen laufen, das war nicht auffällig. Du konntest nachts allein unterwegs sein, das waren viele zu der Zeit wegen den ganzen Nachtschichten.
Der hat sich aber Jack wirklich das Ganze einfach gemacht.
Es war halt eine perfekte Bühne, ja. Und auf dieser Bühne haben sich dann eben die Whitechapel-Morde abgespielt, was nicht alles die Jack the Ripper-Morde sind. So, die Whitechapel-Morde waren insgesamt 11 Morde an Frauen in Whitechapel zwischen dem 3. April 88 und dem 13. Februar 91. Also über eine Zeitspanne von fast 3 Jahren. Was bei diesen 11 eben herausgestochen ist, weil Kriminalität war damals halt nicht was Ungewöhnliches, aber die sind eben, diese 11 Morde sind herausgestochen durch ihre sehr große Grausamkeit, mit der sie vollzogen wurden. Also es gab natürlich auch mal irgendwie so einen Flüchtigkeitsmord, weil irgendeiner gedacht hat, er wurde beim Glücksspiel beschissen oder so. Sowas kam halt schon vor.
Aber die sind ja nicht mit reingerechnet.
Genau. Die sind halt hervorgestochen, weil sie so grausam vonstatten gingen. So, das sind eben 11 an der Zahl. Es gibt halt dann eben die kanonischen 5. Und die kanonischen 5 werden wegen ihrem sehr ähnlichen Tathergang und dem kleinen lokalen wie zeitlichen Zeitraum Jack the Ripper zugeordnet, beziehungsweise man geht halt davon aus, dass sie von einer einzigen Person, einem Einzeltäter vollzogen worden sind, weil sie sich halt sehr ähneln. Und die restlichen 6 Morde, klar, da kann man immer drüber spekulieren, aber man kann sie heutzutage nicht wirklich zweifelsfrei, oder man geht heutzutage nicht mehr davon aus, dass sie von, also dass sie Jack the Ripper zuzuordnen sind. So.
So, hau mal raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir können das so machen, dass du da Reihe nach so anfängst. Was war sein erster Mord?
Und dann reden wir ein bisschen darüber.
Genau, so ein bisschen die Entwicklung, wie er sich vielleicht verbessert hat dann auch.
So, also, ja, wie gesagt, man kann das nicht so belegen. Wie gesagt, die Whitechapel-Morde, diese 11 Stück zwischen April 88 und Februar 91, das sind fast 3 Jahre, wie gesagt. Und die kanonischen 5 zwischen dem 31. August und dem 9. November 88. Also schon zeitlich sehr, sehr nah beieinander. Alle 5 sehr ähnlich.
Er war fleißig, ja.
Ja. Also, Ich meine, ab dem ersten ist ja schon schlimm. So wollen wir ja gar nicht anders sagen.
Nee, klar. Die Mord ist an und für sich eine schlimme Sache, Leute. Also mordet nicht. Mord, ich möchte jetzt nicht im Mord verherrlichen. Aber ich muss auch sagen, Jack the Ripper ist ja auch so in der Popkultur extrem präsent.
Ich meine, ich glaube, jeder hat auf jeden Fall mal seinen Namen gehört. Ja, so.
Also es gibt diverse Dokus.
Ich wusste jetzt vorher auch nicht genau, wie viele er umgebracht hat. Ich wusste nur Whitechapel, hatte ich aus irgendeinem Grund im Kopf. Ich glaube, man sieht auch vielleicht mal irgendeine Doku und schnappt da was auf.
Ja, Dokus, Serien, Filme, Videospiele. Der Typ ist ja überall vertreten.
Es gibt auch so viele Bücher, die ihn im Nachhinein noch identifizieren wollen.
Ja.
Aber die führenden Kriminologen von heutzutage gehen halt davon aus, dass du es zu 100% heutzutage nicht mehr schaffen wirst, egal was für Spuren du im Nachhinein noch findest.
Ja.
Zu 100% kannst du zwar den Täter oder den Verdächtigenkreis sehr stark einschränken, aber 1A kriegst du das heute nicht mehr raus.
Ja, klar,
aber du kannst natürlich auch die Leute nicht befragen, etc.
Du hast die Spuren ja nicht direkt
mehr. Die sind es ja gibt auch nämlich verfälscht. Ein Buch, das hatte ich auch, das kam in irgendeiner Doku vor, die ich mir im Vorhinein noch reingezogen habe. Es gab ein sehr ausführliches Buch, was auch sehr viele Leute überzeugt hat in den 70ern, also 1970er dann, wo ein Mann sehr belastet hat und auch sehr viele Zusprecher fand. Aber es kam dann irgendwann später raus, du konntest halt nicht mal wirklich beweisen, es war ein Franzose, ob er zu der Zeit überhaupt in London war.
Ja.
Das kriegst du halt nicht raus, weil ja,
nee,
Grenzkontrollen und so, das ist alles schwierig zu der damaligen Zeit.
Der wurde halt nicht alles dokumentiert. Das ist ja das Problem.
Ja, das ist ja auch noch keine Stichkarten auf der Arbeit, wer da überhaupt angestellt war, wer da gewohnt hat. Das
eben,
ist alles so
du konntest schwer. Ja sogar auf der Arbeit, sagen wir mal, der Jack the Ripper hat wirklich in so einem Schlachthaus vielleicht gearbeitet. Der konnte ja irgendeinen scheiß Namen da hinschreiben. Das konntest du ja so gesehen ja nicht nachprüfen.
Also, ja, Spoiler Alert zu 100%. Wir werden ihn heute leider nicht schaffen aufzudecken.
Nein, wir haben in der letzten Folge, wo wir ja Märchen hatten, da haben wir ja den kopflosen Reiter enttarnt. Jack the Ripper. Weißt du was? Wir tun heute eine eigene These aufstellen, wer Jack the Ripper war. Das machen wir heute.
Haben wir irgendwelche Namen?
Die saugen wir uns aus den Fingern.
Okay. Und dann finden wir den.
Und dann finden wir den und dann wird er zur Rechenschaft gezogen. Da bestimmt ein Franzose.
Naja, fangen wir dann an. Jack the Ripper, Mordfall Nummer 1. Eine Prostituierte namens Mary Ann Nichols, gestorben mit 43 Jahren, wurde am 31. August 88 in der Bucks Row ermordet und ihr Leichnam wurde gegen 1 Uhr morgens oder nachts gefunden. An der Leiche ließ sich identifizieren, dass die Kehle durchgeschnitten war und in der Leistengegend Schnitte, vermutlich weil der Täter noch Gedärme freilegen wollte, aber diese Tat war unvollendet. Die Polizei wusste natürlich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich, wie man ihn einschätzen sollte. Es war aber recht schnell klar anhand der Schnitte, dass der Täter im Umgang mit Messern und auch in der Grundidee mit der Anatomie des Menschen sich schon ausgekannt haben muss. Also er musste schon eine Grundkenntnis haben, A, wie man sauber tötet, weil es war nur, es war ein sauberer Schnitt. Und halt, er hat direkt in der Leistengegend angefangen, den Korpus von der Mitte hoch einzustechen.
Er hat naja, ja nicht komplett wusste, durchgezogen. Wo er schneiden musste.
Genau. Was halt wieder für Schlachtarbeiter sprechen würde.
Könnte aber auch an Leichen geübt haben.
Ja. Das war auch in der Doku waren da eben zwei Psychoanalytiker aus Deutschland, die sich das heutzutage nochmal angeschaut haben. Man hätte vermutlich angefangen nach, sowas wurde ja damals auch nicht so wirklich erfasst, nach Tierschändungen zu suchen. Dass er so im Jugendalter vielleicht schon irgendwelche Katzen verstümmelt hat, irgendwelche Hunde etc.
Ja.
So fängt sowas meistens an tatsächlich. Aber sowas wurde halt damals auch nicht wirklich erfasst. Weil wenn da mal eine tote Katze am Straßenrand liegt.
Eine tote Katze.
So, wir haben noch andere Morde so.
Ne? Eben, ich meine, wenn du mit meinem Kutschen da rumheizt, dann passiert ja öfters mal, dass halt irgendeine Katze oder ein Hund mit erwischt. War halt nicht ungewöhnlich. Und es hat die Leute da damals auch gar nicht interessiert, auch, oder?
Ja, das war halt so, man musste es erst mal sehen, wie du bis morgen überlebst.
Eben, die hatten andere Sorgen als tote Tiere.
Das war dann in der Bevölkerung auch so, weil die Polizei halt rausgegeben hat, er musste eine Grundkenntnis der menschlichen Anatomie haben, kam erstmal das Gerücht auf, es könnte auch irgendein Arzt sein. Aber Ärzte in diesem Auswandererviertel oder Einwandererviertel, wo wirklich alle Leute arm waren, sehr unwahrscheinlich, finde ich.
Vor allem Dinge muss ich auch gut ausgekannt haben.
Und er hätte sich auch verkleiden müssen, weil ein Arzt zu der damaligen Zeit fällt halt auf.
Der gerade in dem Viertel.
Wieso ist der nicht blutverschmiert? Wieso ist der nicht verdreckt von der Kohlefabrik etc.? Warum hat er nicht so breite Arme, weil er ein Hafenarbeiter ist? Irgendwie sowas.
Ja.
Solche Leute wären das wahrscheinlich aufgefallen.
Wenn sie dann gecheckt hätten, warte mal, da könnte irgendwie Arzt oder irgendwas Gebildetes sein, hätten die wahrscheinlich direkt überfallen.
Ja. Das war schon, also er hätte sich ausschließen, kann man es heutzutage nicht, natürlich. Aber ich halte das mal für unwahrscheinlich.
Das tun wir jetzt einfach mal kanonisch verneinen. Widerlegen.
Ich bin halt tatsächlich bei Schlachthofarbeiter.
Da bin ich tatsächlich.
Bisher auf jeden Fall.
Also ich weiß noch nicht. Vielleicht.
So, erster Punkt.
Lass noch offen.
Erster Punkt. Er hat seine Tat nicht vollendet. So, jetzt kann man von zwei Punkten ausgehen. Die Polizei ging jetzt zu dem Mordfall noch nicht davon aus, dass er gestört wurde, sondern dass es ihm erstmal gereicht hat.
Ja.
So, generell mal töten. Und einfach viel Gewalt rauslassen, viel Wut ablassen, um da auch wieder zur Psychoanalyse zu kommen. Psychologen haben eben auch gemeint, es muss generell, man würde auch anfangen, bei Leuten zu suchen, die irgendein schwieriges Verhältnis mit der Mutter hatten oder mit Stiefmüttern oder mit Lehrerinnen, wobei das zur damaligen Zeit dann auch wieder seltener war, dass Kinder aus diesen Vierteln zur Schule gehen durften oder konnten. Es gab halt auf jeden Fall, das ist ja mehr oder weniger Fakt, der Täter hat irgendeine Abneigung gegenüber Frauen.
Genau, gerade eben Prostituierte. Wo ich dann auch in der Doku gesehen habe, die hatten die Theorie, dass seine Mutter oder seine Stiefmutter Prostituierte war.
Es ist möglich.
Ne, und der deswegen so eine Abneigung hat, weil das war ja, die Taten waren ja keine kühlen Taten, sondern das waren ja emotionale Taten, also mit sehr viel Gewalt. Es gibt auch wieder kühle Taten, wo es quasi, wo halt wirklich saubere Morde, wo halt derjenige, wo die eben umbringt, der Serienmörder, sehr bedacht und sehr ruhig mordet. Genau,
das mag man jetzt beim ersten Mord denken. Klar, schneller Kehlschnitt, die war sofort oder binnen weniger Sekunden tot.
Ja.
Aber wartet mal ab bis zum letzten Mord. Natürlich muss man halt sagen, dieser Mord hat sich auf der Straße ereignet. Das heißt, du warst dir nie wirklich sicher, ob nicht gleich jemand um die Ecke kommt und dann bist du natürlich am Sack.
Das war alles so eine schnelle Sache.
Er musste schnell töten.
Ja.
Anderer Punkt ist natürlich, er könnte gestört worden sein. Das ist aber bei einem anderen Mordfall dann meiner Meinung nach viel eindeutiger, wo wir dann noch zu kommen. Bei Mord Nummer 3. Ich denke einfach, er wollte erstmal dieses ein Menschenleben beenden und vielleicht noch ein bisschen Gewalt rauslassen hinter sich oder von seiner Seele runterbringen. So.
Ja.
Das hat er sich halt vorgestellt.
Ich glaube, es hat nicht gereicht, weil ich bin dann, da hat er, was ich denke, eine Zwangsneurose gehabt. Ich glaube, er hatte den Drang, er musste es so machen. Oder er musste die Opfer danach noch verstümmeln. Weil er, was du ja später auch noch sagen wirst, zu einem Tatort kehrt er nochmal zurück.
Also generell muss man sagen, von Tat zu Tat wird es grausamer. Tatsächlich. Also er steigert sich halt immer weiter rein. Wobei man sagen muss, eben 4 von 5 Morden sind auf offener Straße passiert. Also es ist natürlich immer schwer, solche Menschen zu lesen, weil wir sie auch ein Stück weit nicht verstehen können.
Ja.
Aber das haben die Psychologen dann eben auch so gemeint, das Gehirn oder der Drang steigert sich dann weiter, weil er wieder befriedigt werden möchte in seinem Drang, sich eben zu steigern dementsprechend. Deswegen war dieser Mord klar schon grausam, weil die ist halt schon tot, da musst du nicht noch mehrmals in die Leistengegend reinschneiden.
Eben. War nicht notwendig.
Aber, wie gesagt, für die anderen Morde noch mit der mildeste, tatsächlich.
Bei den anderen Morden so. Hat er es ja mehr oder weniger geschafft, seine Tat zu Anführungszeichen zu vollenden.
Mhm. Ja. Ich glaube, das war soweit zum Mordfall 1. So kam halt dann dieses Ding auf, okay, da ist irgendein Mörder in Whitechapel und der ist sehr grausam, weil die Frau war schon tot und er hat trotzdem noch weiter auf sie eingestochen. Und es ist auf offener Straße passiert, das heißt, der Typ ist fucking gefährlich. Und was man halt noch logischerweise daraus schließen kann, er muss auf jeden Fall aus dem Viertel kommen, das heißt, er kennt sich sehr gut aus.
Ja.
Man kann auch sehr stark davon ausgehen, dass er allein gelebt hat. Was daran liegt, klar, er könnte ein Schlachthofmitarbeiter gewesen sein, das heißt, er müsste sich jetzt nicht vor seiner Frau erklären, dass er blutverschmiert nach Hause kommt. Aber warum er denn zum Beispiel später nach Hause kommt oder warum er denn immer ein Messer mit sich führt. Klar, du konntest zur damaligen Zeit auch immer argumentieren, ich werde hier sonst überfallen, ist ja ein legitimes
Argument. Ja, ja,
okay. Ich muss mich selbst verteidigen können.
Es ist eigentlich schon ziemlich smart.
Nee, aber
und er hat sogar ein paar Ausreden parat.
Ja, aus psychologischer Sicht, oder ich zitiere eigentlich die ganze Zeit nur die Psychologen, die haben Ahnung von sowas wie er nicht so. Aber es ist halt sehr häufig bei Serienmördern so, dass sie halt Einzelgänger sind,
ja.
Weil sie halt auch irgendwie ein bisschen krankhaft in ihrem Kopf sind.
Und empathielos.
Im Äußeren kommen sie sehr ruhig rüber und sind sehr zurückhaltende Menschen. Aber tief in sich drin haben sie mehr oder weniger so ein Monster in sich.
Ja gut, viele sind ja auch empathielos.
Und halt auch nicht wirklich für soziale Bindungen gemacht.
Nee, die sind antisozial, asozial.
Ja.
Die können nicht gut mit anderen Menschen
umgehen. Die würden jetzt nicht freiwillig auf ein Volksfest gehen, so.
Nee,
das ist halt nicht der Idee.
Die meiden das halt. Die sind halt lieber dann für sich alleine mit ihren Gedanken und in sich gekehrt.
Und deswegen geht man halt davon aus, dass der Täter allein gelebt hat, wahrscheinlich ein schwieriges Verhältnis zu Frauen hatte, sei es die Mutter, Lehrerin, Schwester etc.
Freunde, vielleicht nie eine Partnerin gehabt.
Mhm.
Oder
oh, ja, genau. Und deswegen Hass auf Frauen entwickelt haben, weil genau Frauen so. Sich nie für ihn interessiert haben.
Genau. Was ja auch heutzutage
oft der ist. Vermutlich in früheren Jahren schon an Tieren sich vergriffen hat oder an Lebewesen halt, ne? An Haustieren sich vergriffen hat, um schon mal mehr oder weniger Druck abzulassen oder Hass abzulassen. Ja, wie gesagt, in einem Viertel gewohnt. Es war nicht ungewöhnlich, dass man diesen Typen nachts auf der Straße gesehen hat und sehr wahrscheinlich halt auch blutverschmiert war jetzt für den nicht ungewöhnlich. So.
Spricht er wieder für die These des Metzgers? Des Schlachthofmitarbeiters?
Ja, ich habe mich da sehr drauf eingeschossen. Muss ich sagen. Also generell, ja.
Es kann ja theoretisch auch einer gewesen sein, der im Zirkus gearbeitet hat.
Im Zirkus?
Zum Messerheilung. Weil das Ding... Na,
aber dann müsste der Zirkus 3 Monate da gewesen sein, ne? Und er müsste 3 Monate lang die Ortskenntnis von einem langjährigen Bewohner erlangt haben, ne?
Was ich auch gehört habe, dass es eventuell einer von der Marine war. Der vielleicht wieder heimgekehrt ist für 3-4 Monate. Vielleicht ursprünglich aus Whitechapel kam, dann zur Marine gegangen ist, weggefahren. Dann sind die vielleicht für ein paar Monate wieder angedockt und dann ist er wieder abgehauen.
Also das wäre eine Möglichkeit.
Weil es hat ja spurlos aufgehört, diese Mordserie.
Also das ist mehr oder weniger eine Voraussetzung. Du musst dich da komplett auskennen. Das war kein Gelegenheitsbesucher.
Und es war ja auch ziemlich verwinkelt und so, also war nicht einfach.
Ach ja, und man nimmt noch an, dadurch, dass die Morde auf einem sehr kleinen lokalen Gebiet waren, dass es einfach sein Arbeitsweg war, wo er sich dann die Damen willkürlich mehr oder weniger rausgesucht
hat. Ja, so nach Lust, so heute bringe ich die um. So
ich meine, er kannte sie ja nicht persönlich, er hat halt eine Frau gesehen und ja, sie hat in sein Opferschema gepasst.
Genau. Ich meine, du hast ja auch die Prostituierten leicht erkannt.
Ja, genau.
Vielleicht haben sie ja noch hergewunken oder irgendwas. Vielleicht hatte das schon gereicht.
Ja, da war so eine traurige Doppelmoral beim zweiten oder dritten Mord, glaube ich.
Ja.
Die hat noch, also das Opfer hat noch eine Freundin von sich in einer Bar getroffen. Dann haben sie so drüber geredet, ja, wie läuft's heute so? Und dann hat sie gemeint, ja, sie hat ihr letztes Geld jetzt für ihren schönen Hut ausgegeben. Und man geht heutzutage auch davon aus, dass genau dieser Hut das Aufsehen von Jack the Ripper auf sie aufgezogen hat.
Oh.
Ist halt schon sehr traurig alles.
Scheiße, ey. Wobei man es ja nicht natürlich nachvollziehen kann. Ich meine, Jack the Ripper hat ja dann wahrscheinlich spontan entschieden. Es war ja eher ein spontaner Mörder.
Er musste halt auch abwägen können, kommt da jetzt in der nächsten Minute jemand oder nicht.
Ja,
braucht also er brauchte Sekunden. Halt schon, ich würde sagen, Safe Room von 3 Minuten, dass er halt noch vom Tatort wegkam, was auch sehr schnell gehen musste. Das heißt, er muss alle Hinterhöfe kennen, etc.
Genau, Fluchtwege, weil die Polizei, selbst wenn die Polizei was mitbekommen hat, da sind ja auch nachts viele Polizisten patrouilliert, muss man ja auch sagen. Der Typ war ja dann so schnell von der Bildfläche verschwunden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er vielleicht sogar in der Nähe dann irgendwo gewohnt hat oder vielleicht irgendwelche Verstecke hatte.
Also man geht davon aus, es war sein Arbeitsweg.
Mhm.
Es war halt auch ein bekanntes Gesicht dort unter den Arbeitern. Es ist normal, dass der da langläuft. Das war jetzt nicht verdächtig.
Gut, wird vielleicht aber beim Arbeitgeber auffallen, wenn er halt immer ein bisschen spät. Nee, wobei der hat immer nachts gemordet, das ist so nach der Arbeit.
Nach der Arbeit.
Nimmt
man an, ja.
Okay. Na gut, wenn du wie sagst, wenn er alleine gewohnt hat, dann fragt ihn halt auch keiner, hey, warum bist du dann wieder später von der Arbeit gekommen?
Genau. Oder warum atmest du so schnell? Warum bist du noch so voller Adrenalin?
Ja, warum bist du so zitterig oder sowas? Es ist halt mega smart.
Ja, und das war dieser erste Mord am 31. August. Natürlich mega Aufschrei, selbst für Whitechapel, weil das halt sehr brutal war, wie wir gemeint hatten. Genau. Aber er hat sich halt nicht wirklich lange zur Ruhe gesetzt, muss man sagen. Der zweite Mord, springen wir mal weiter, würde ich sagen.
Ja, das ist gut an.
Annie Chapman, eine Prostituierte im Alter von 47. Das ist auch so ein Ding. Bis auf eins seiner Opfer waren alle Prostituierten in ihren 40ern.
Spricht er wieder vielleicht für seine...
Es könnte für das Muttermotiv sprechen, tatsächlich. Es ist nur ein Hinweis, man weiß es halt nicht.
Also spricht für mich aber fürs Muttermotiv.
Und Annie Chapman wurde gefunden gegen 6 Uhr morgens auf einem Hinterhof in der Hanbury Street am 8. September 88. Das heißt, 8 Tage später.
8 Tage später, ja.
Und jetzt... die Leichenschau mehr oder weniger. Die Kehle wurde diesmal mit 2 Schnitten durchtrennt. Der Unterleib war vollständig geöffnet. Und die Gedärme wurden ihr über ihre rechte Schulter gelegt. So, das heißt, es wird schon mal
deutlich mehr Verstümmelung.
Viel mehr Brutalität, als ursprünglich möglich ist, nötig ist, um einen Menschen umzubringen.
Ja.
So. Bei der Obduktion kam dann heraus, dass sowohl Teile der Bauchdecke sowie die ganze Gebärmutter gefehlt hat.
Finde ich, spricht aber wieder dafür, für die Mutterthese. Weil die Gebärmutter wurde entfernt. Das heißt,
es ist ja.
Sie konnte keine Kinder mehr kriegen. Nehmen wir mal an, pass auf.
Ja, in der Doku hieß es, es ist mehr oder weniger so für ihn ein Symbol der Weiblichkeit schlechthin.
Ach so, weil ich interpretiere das nämlich jetzt so, er ist der Sohn einer Hure. So, Jack the Ripper ist der Sohn einer Prostituierten und hat vielleicht super schreckliche Erfahrungen mit seiner Mutter gemacht. Vielleicht hat er mitbekommen, wie seine Mutter von Freiern geschlagen wurden, misshandelt wurden. Vielleicht hat sie ihren Sohn dann misshandelt, verbal, oder war aber eine scheiß Mutter.
Ja.
Und er wollte vielleicht der Welt was Gutes tun in seinem verwirrten Geisteszustand, indem er ihnen die Gebärmutter entfernt, damit er verhindert, dass die Kinder gebären, wo dann quasi selbe Schicksal wie er leiden müssen. Das ist jetzt quasi interpretiert.
Ja, ich kann da wieder. Also die Psychologin hat so interpretiert, dass er wahrscheinlich die Gebärmutter als das Symbol der Weiblichkeit gesehen hat.
Mhm.
Und sein Ziel war, also er hatte generell einen Hass offenbar auf Frauen an und für sich. Man kann jetzt nicht direkt auf Prostituierte nur argumentieren, aber die waren halt am schutzlosesten, das ist ja das Ding. Wenn die dann wieder verheiratet waren, das ist dann, ne, die haben einen Mann und etc. und Leute, die dann
nachforschen, vielleicht noch,
ja genau, Geld nachpumpen, um danach zu forschen. Und bei Prostituierten sind halt so einsame Seelen leider. Die tun mir halt auch echt leid, die Frauen. Die hatten, das war die einzige Möglichkeit, da zu überleben. So.
Ja.
Es waren halt die leichtesten Opfer. Und sie hat das, also die Psychologin hat es dann so gedeutet, dass es sein Ziel war, einfach weibliche Existenzen zu vernichten, was man dann später im Fortgang der Morde auch immer deutlicher sieht.
Sie war quasi ein Frauenhasser.
Genau, er hatte halt, man weiß, wie gesagt, jetzt, wir können da nichts Eindeutiges sagen, warum. Wir gehen mal von der Mutter aus, ohne das jetzt noch tausendmal zu sagen, aber er hatte halt generell einen Hass auf Frauen.
Ja.
So, das kommt jetzt halt richtig deutlich durch. Er hat diese Frau komplett verunstaltet und hat ihr Teil, also von seinem Symbol her, die Weiblichkeit genommen.
Und sie nochmal richtig disrespected mit den Gedärmen, Gewürm über die Schulter schmeißen.
Ja, da könnte man das Motiv rein interpretieren, dass er Frauen einfach als was Abscheuliches und hässlichen Anblick deutet. Es war ja auch ein grausamer Anblick.
Aber, also ich finde immer noch meine These, das klingt plausibler.
Ja.
Also wir sind schon diese Psychologen mit den Doktoren und Professorentiteln.
Ja, ja.
So, das war Mord 2 jetzt, ne, auf der Liste.
Ja.
Und das steigert sich ja nochmal. Es wird ja richtig abgefuckt noch. Ich meine, ich kenne ja die Morde, vor allem Mord 5. Haben wir schon mal drüber geplaudert im Vorfeld. Also Jungs und Mädels, Mord 5, freut euch ja echt auf das. Aber das heißt, freut euch.
Jetzt wird es aber auch schon interessant.
Es kommt Mord 3.
Ja, was heißt, freut euch drauf, Mord 5 ist so.
Es ist halt echt heftiger Shit. Es ist wirklich hart.
Es ist sehr. Auch der einzige Tatort, von dem es dann Bilder gab.
Oh, die hätte ich gerne mal gesehen.
Gibt's im Internet, also. Aber da kommen wir noch zu.
Ja, jetzt sind wir erst bei Mord Nummer 3.
Aber solche Bilder Mitte. Darfst du im Internet nicht, oder auf YouTube oder etc. nicht zeigen.
Nie, oh Gott.
Aber ja,
ja. Wobei, wenn es als Doku
kennzeichnet. Jetzt kommen wir zu einem etwas längeren Kapitel, denn es sind 2 Morde in einer Nacht. In die Geschichte eingegangen als die Nacht der Doppelmorde. Und zwar wurde Elizabeth Stride, die zu ihrem Todeszeitpunkt 44 Jahre alt war, gegen 1 Uhr in der Burner Street am 30. September 88 gefunden. Das heißt, diesmal hat der Ripper ja so 3 Wochen ist er erstmal untergetaucht. Klar, er galt nach dem zweiten Mord schon als Serienmörder. Das
genau,
heißt,
Definition.
Die Polizeipräsenz wurde verschärft aufs Erste. Und vielleicht dadurch, dass er jetzt so grausam, wirklich grausam seine Fantasien ausgelebt hat, war er erstmal befriedigt in seinem Denken.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen.
Und er wollte erstmal abwarten, bis sich die Sache ein bisschen abkühlt.
Ja, und er musste wahrscheinlich erstmal abwarten, weil.
Ja, es war noch zu heiß jetzt. Den Straßen.
So, und dann eben am 30. September 88 ging es weiter mit Elizabeth Stride. Und das Besondere bei ihr war, sie war bis auf den Durchschnitt der Kehle gar nicht weiter verstümmelt. So, und hier geht man sehr, sehr, sehr stark davon aus, dass der Ripper bei dieser Tat eben gestört wurde. Denn es fuhr damals ein Kellner, der noch Besorgungen für die Bar gemacht hatte, fuhr mit einem Fuhrkarren vor in diese Straße, fand dort eben Elizabeth Stride und sie hatte noch gar keine Blutlache um sich. Das heißt, der Mord muss vor maximal 2 Minuten passiert sein.
Das heißt, die Leiche war noch warm quasi.
Und was ich ein bisschen creepy fand, er gab sogar an, dass er in einer Seitengasse schnelle Schritte vernommen hat. Also es ist meiner Meinung nach sehr, sehr offensichtlich, dass er hier fast ertappt wurde.
Ja, wobei, was wäre passiert, wenn er ertappt worden ist? Ich glaube, Jack the Ripper hätte nicht gezögert, ihn auch zu töten. Weil Jack the Ripper würde ich jetzt so einschätzen,
naja, dass... Naja, pass auf, wenn der Typ das sieht, wenn der Typ, also wenn dieser Kellner jemanden sieht, der gerade eine aufschlitzt, dann schreit der noch rum. Und der ist zu dieser Bar gefahren.
Wie weit waren die weg, weiß man das?
Das weiß ich leider nicht, aber wenn da einer rumschreit, dann ist ja sofort erstmal so alle, die das hören, hin. Und wenn dann einer in die andere Richtung läuft, also er hätte es sehr, sehr gut vertuschen müssen.
Wirklich, ja.
So.
Aber andererseits, das dauert ja auch immer eine gewisse Zeit, bis da jemand kommt.
Und es ist natürlich auch vermutlich nochmal in der Psyche von Jack the Ripper was anderes, einen Mann zu töten als eine Frau. Kann ich mir mal so vorstellen.
Ja, aber andererseits, wir wissen ja, dass Jack the Ripper nicht der Typ war oder nicht so eingeschätzt wird, dass er sich hätte fassen wollen. Es gibt ja Leute, die wollen gefasst werden, wie der Zodiac Killer zum Beispiel, wo es auch einen sehr guten Film von ihm gibt.
Ich meine, du musst auch sagen, dieser Kellner ist in die Straße eingebogen. Er hat ja den Mörder selbst nicht gesehen.
Nee.
Und wie hätte er das dann so handeln sollen? So. Ja, Hilfe, kommen so schnell her, ich habe hier einen Dead Body und dann...
Ich meine, selbst wenn der um Hilfe schreit, bis dir jemand kommt, dauert es ja auch ein paar Minuten.
Und du wärst natürlich Verdächtiger Nummer 1. Du warst allein mit dieser Leiche und der Kellner kommt an und es ist noch keine Blutlache da.
Ja.
Hätte er nicht machen können.
Eben.
Er hätte, wenn dann, diesen Kellner umbringen sollen, der dann zu der Seitengasse einbiegt. Es war, glaube ich, schon schlauer, von ihm abzuhauen.
Ja, vor allem, was wäre, wenn der Kellner auch weggerannt wäre?
Ja gut, dann wäre das ein Problem, glaube ich.
Sagen wir mal, der Kellner kommt an, sieht Jack the Ripper da gerade am Meucheln, ruft um Hilfe. Jack the Ripper so, fuck, was mache ich denn jetzt? Tue ich den umbringen?
Ich meine, der Kellner war tatsächlich fein raus, der wurde ja dann durchsucht. Der
hatte ja, keine, auch keine Blutspur, nix.
Der war auch sehr kooperativ mit der Polizei. Also, ja. Der ist tatsächlich ausgeschlossen.
Der ist wirklich Rennen die beste Option, schnell rennen.
Ja, also... Ich meine, der Typ hat halt nur normal gedacht.
Ja.
Es wurde ja auch bewiesen, dass er keinen Dreck am Stecken haben kann. Er hatte nichts dabei, womit er einen sauberen Schnitt hätte ausführen können.
Dann würde er nicht umhin, dann würde er nicht die Cops rufen.
Ja.
Ich meine, damals war es halt so, du hast dann die Cops gerufen, entweder bist du zur Wacht gelaufen, ja, zur Polizeiwacht, wo es ja in jedem Stadtteil gab.
Er ist dann zu einer Polizeistreife.
Genau, weil da war halt auch sehr viel Polizeipräsenz damals da. Ja, sind quasi immer
patrouilliert. Das ist auch, das beweist mehr oder weniger halt wieder die Ortskenntnis. Die haben das in Plänen sogar, in Zeitplänen, wo dann zu Protokoll gegeben wurden. Der Ripper hatte ein lokales Mordfenster von 2 Straßen. Das heißt, der Typ muss auch halbwegs sogar gewusst haben, was echt creepy ist, wo die Cops langlaufen gerade.
Ja, das ist, denke ich, Beobachtung. Ich denke, der hat, bevor er
seine... Ja, das ist ein guter Punkt. Er hatte 3 Wochen Zeit.
Genau. Ich denke, weil die laufen immer nach bestimmten Mustern, die Polizisten natürlich, dementsprechend. Und ich glaube, Jack the Ripper hat sich das einfach gemerkt.
Es fällt ihm halt einfach zugute, weil die Polizei Londons kann jetzt nicht alle in Whitechapel reinstellen oder mehr Leute, weil die anderen Viertel ging es ja genauso dreckig teilweise zu.
Ja,
es war jetzt kein Serienmörder, aber da ist halt schon viel
Kriminalität. Halt Polizei, ja. Das war das Problem. Und die waren halt maßlos unterbesetzt, die Bullen.
Ja. Du konntest halt nicht wirklich die Einsatzkräfte verstärken.
Deswegen, Jack the Ripper war auch, denke ich, eher klar bei Verstand. Klar, der hat seine Psychosen gehabt, aber
kein Besoffener.
Das war schon echt ein schlaues Kerlchen, weil der halt die Pläne, wie gedacht, da hat die Polizei Routen sich quasi angeschaut, okay, da und da habe ich so und so viele Minuten Zeitfenster.
Er hatte halt trotzdem in dem Fall sehr viel Glück.
Glück auch, allgemein schon.
Allein, dass er sehr schnelle Schritte vernommen hat, der Kellner, heißt, selbst wenn das nicht der Mörder gewesen sein sollte, was eigentlich ausgeschlossen ist, weil noch keine Blutlache da war, dann hätte schon jemand diese Leiche entdecken müssen. Und warum sollte der wegrennen? So, das ist doch...
Es macht keinen Sinn, wenn er unschuldig wäre. Also es war wahrscheinlich dann Jack the Ripper, schätze ich. Aber die haben den ja auch nie gefasst. Ne?
Ja, aber hier sind sie halt sehr nah dran.
Das war, glaube ich, aber das Nächste, oder? Wo sie herankamen.
Ja, es war halt unlogisch, auch aus psychologischer Sicht von heute. Ich meine, du musst den Mord vorher, der Typ hat die komplett ausgeweidet, mehr oder weniger.
Ja.
Und jetzt schneidet er nur die Kehle durch.
Also, kann sein, dass es ein anderer Mörder war. Kann man auch nicht ausschließen.
Kann man nicht ausschließen, aber der Zeitraum, und das ist jetzt auch wieder wichtig, es ist die Nacht der Doppelmorde. Deswegen. Ja, dann springe ich gleich mal. Eben, es kam in dieser Nacht zu noch einem Mord. Mordfall Nummer 4 der kanonischen 5. Catherine Eddowes, gestorben mit 46. Gefunden im Mitre Square. Das ist ungefähr 1 Kilometer entfernt. So, Elizabeth Stride wurde gefunden gegen 1 Uhr nachts und sie gegen 1 Uhr 44. Quasi der gleiche Zeitpunkt. Oder?
Ja, so in etwa, ja.
Man hätte, ja, den 1 Kilometer, wie schnell läuft man den?
Naja, wenn du joggst, du joggst so knapp mit.
Ja, joggen wäre auffällig gewesen, nehme ich an.
Ach so, ja gut, wenn du schnell.
Nee, aber selbst wenn du gehst, das schaffst du ja.
Ja, wenn du schnell läufst, glaube ich, so 5, 6 km/h.
Ich glaube, du hättest so eine Viertelstunde gebraucht, 20 Minuten.
Ja, lass es mal 20 Minuten sein, wenn du langsam läufst.
So, und hier war es dann eben wieder ähnlich wie beim Fall von Nummer 2, Annie Chapman. Man hat dann eben festgestellt, dass aus ihrem der Unterleib war wieder geöffnet. Es fehlten die halbe Gebärmutter und die linke Niere. Und sogar später in der Golston Street, was ich glaube irgendwie 400 Meter weiter war, hat man einen Teil von ihrer Schürze gefunden. Konntest du halt am Muster identifizieren. Man vermutet, dass der Ripper in dieser Schürze teilweise die Teile eingewickelt hat, die er mit nach Hause nehmen wollte.
Die Souvenirs.
Ja, das ist auch irgendwie schon wieder so was Krankes, was
ich nicht kann. Aber hat er schon beim zweiten Mord gemacht, dass er quasi irgendwelche Körperteile oder Organe mitgenommen hat? Gebärmutter, oder? Oder hat die den einfach rausgeschmissen?
Das war die, wo die Gedärme über die rechte Schulter waren und die Gebärmutter gefehlt hat.
Genau, richtig, ja.
Also wieder die halbe Gebärmutter und dafür noch die linke Niere.
Halbe Gebärmutter ist ja komplett.
Und deswegen liegt es halt sehr auf der Hand, dass hier vollendet wurde, was er bei Stride aufgrund dieser Störung offenbar nicht vollenden konnte.
Ja, ihm war es wichtig, die Leichen nochmal zu verstümmeln. Das war quasi so.
War ihm wichtig nochmal, wie wir gesagt hatten, die Existenz eines weiblichen Wesens auszulöschen.
Ja, das war ihm noch wichtiger als der Mord an sich schon fast. Weil er hat ja vorher schon gemordet, aber...
Ja, diese Brutalität. Ja, das ist eigentlich so ein Proof. Ein Mord allein juckt den nicht.
Nee.
Der will...
Er will mehr. Er will eine Botschaft.
Er will Frauen verunstalten.
Ja, er will eine Botschaft vermitteln.
Vielleicht ist es so krank in seinem Denken, dass er möchte, dass alle Frauen so sehen, wie er sie sieht.
Ich glaube, der möchte allgemein gesehen werden.
Als schrecklich, abscheulich und hässlich. So.
Der spricht ja wieder für die These, dass der halt bei der Frauenwelt nicht so gelandet ist.
Ja, also man weiß halt nicht, woher das kommt, aber...
Das Schwierige ist halt auch, die Psychologen können halt auch nicht, die haben halt kein Täterprofil in dem Sinn. Die können nur aus den Taten heraus Schlüsse ziehen. Die konnten ihn weder befragen, noch konnten sie Akten, wie du sagst, wenn er vorher auffällig geworden wäre, das können die auch alles nicht einsehen. Deswegen ist es halt immer sehr, sehr theoriebezogen, beziehungsweise sehr vage gehalten.
Ja.
Kann man nichts 100% kanonisch nehmen.
Aber man kann es halt mit heutigem Wissen sehr gut eingrenzen, wie diese Person getickt haben muss.
Genau, also es klingt plausibel auf jeden Fall. Macht für mich auch Sinn.
Ja, und das war eben diese Nacht der Doppelmorde. Die hat sich ereignet am, was hatte ich gesagt? 30. September. Genau. Und jetzt der krönende Abschluss. Was heißt krönend? Der sehr traurige Abschluss.
Der Gipfel der Gewaltextase.
Ja. Mordfall Nummer 5. Und der fällt aus dem Muster halt komplett raus, was einige Besonderheiten hat, aber dazu kommen wir jetzt eben. Mordfall Nummer 5 war Mary Jane Kelly. Die war 26 Jahre alt, also deutlich jünger als die anderen Opfer von Jack the Ripper.
Noch richtig im Saft.
So gesehen. wurde gefunden am 9. November gegen 10.45 Uhr morgens, denn sie wurde gefunden in ihrer Wohnung in der Dorset Street. Das was heißt, erstmals nicht auf offener Straße.
Was sehr ungewöhnlich war.
So.
Für Jack the Ripper.
So, Wohnung heißt, ihr seid von ungewollten Blicken geschützt. Das heißt, der Ripper konnte hier alles ausleben, was wirklich in ihm drin war. Und diese ehrenvolle Aufgabe darf ich mir jetzt übernehmen, ey. Okay. Ich kann schon mal sagen, die ersten Polizisten, die am Tatort eintrafen, sind erstmal aus der Wohnung rausgerannt. Das waren 4 Stück und haben sich reihenweise übergeben. Weil es derart schlimm war, kann ich mir gut vorstellen.
Und die haben schon harte Sachen gesehen. Die waren es ja eigentlich gewohnt. Aber
die haben schon Leute gesehen, denen die Gedärme über die Schulter gelegt worden sind.
Eben, aber das war halt...
Okay, also... Die Kehle von Mary Jane Kelly war durchgeschnitten, sowie der Unterleib und diesmal auch der Brustkorb geöffnet. Ah. Die Organe lagen verstreut im ganzen Raum und überall im ganzen Raum war auch das Blut des Opfers verstreut. Zudem wurden an verschiedenen Stellen halt die Muskeln von ihr rausgeschnitten und verteilt. Und das Herz war das einzige Organ, was gefehlt hat. Das hat der Täter diesmal mitgenommen. Ja.
Der hat quasi Fiesta mit einem Menschen gemacht. Er hat ja quasi das Ding, die Leiche zerfetzt. Kann's ja nicht anders sagen. Da blieb ja nicht wirklich viel mehr
übrig. Was ich vergessen hatte, das Gesicht war... Man konnte die Stiche nicht mehr feststellen, aber es war mit unzähligen Stichen, die hatte kein Gesicht mehr. Ich habe mir tatsächlich dieses Opferfoto angeschaut. Das gibt's im Internet. Die hat kein Gesicht mehr.
Warte, ich möchte es mal kurz. Warte, schau ich mir, glaube ich, gleich in der Pause.
Ja, wir machen nach dem Mordfall dann erstmal Pause, weil dann sind die kanonischen 5 erstmal durch. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt.
Genau, kanonischen 5.
Also sie hatte kein Gesicht mehr. Der Körper war ruiniert, wie als hättest du da eine Handgranate reingeschmissen.
Ja,
ganz. Es war überall alles verteilt.
Organe.
Du hattest nicht mal mehr die Arme richtig erkannt und die Beine, weil die Muskeln weggeschnitten waren und auch überall. Und hier ist der Kernpunkt, das Herz fehlt. Und das Herz ist ja so das Symbol menschlichen Lebens generell, würde ich fast sagen.
Ja, Symbol des Lebens.
Deswegen, aus meiner Sicht, er hat einfach in seinem kranken Denken die Existenz dieser Frau vernichten wollen. Komplett. Aber er hat diese Frau vernichten wollen, mehr oder weniger. So sehe ich das jetzt.
Aber jetzt mal, wenn wir jetzt noch bei den Nutten sind, dann wissen wir, dass es Prostituierte waren. Tut mich halt ein bisschen stören. Beziehungsweise bringt es mich auf den Gedanken, was wäre denn, wenn er selber freier von diesen Frauen gewesen ist, wenn es keine Zufälle sind, sondern wenn es wirklich, wenn er wirklich mal freier von denen war.
Ach so, also nicht nur einmal da, meinst du?
Genau, vielleicht hat er sich von denen ja so verraten gefühlt oder persönlich verletzt. Ich meine, es gibt ja häufig Geschichten, wo sich dann die Freier in die Frauen verlieben. Und vielleicht dann so als Racheakt.
Also in der Nacht der Doppelmorde ist es dann schwierig, weil er ja innerhalb von einer Dreiviertelstunde 2-mal gemordet hat und schon Aufruhr war wegen dem ersten Mord.
Aber widerspricht sich ja nicht.
Es ist schwierig auf jeden Fall.
Schwierig auf jeden Fall. Wird aber zumindest auch das mit dem Herz erklären beim letzten Mord. So nach dem Motto, du hast mein Herz gestohlen. Metaphorisch gesehen, jetzt stehe ich deins wortwörtlich zu nehmen.
Da bin ich mir unsicher. Weil die Frauen kennen sich ja auch, also man hat ja seine Freundschaften trotzdem noch in diesem Bezirk. Da hätte dieser Mann vermutlich schon einen Namen. Wenn er dann irgendwie einer Prostituierten seine Liebe gesteht.
Check der Ficker.
So in etwa. Ich weiß nicht, ob das so... Es ist schwierig, glaube ich.
Es lässt halt viel Spielraum zu.
Ja, Also man geht halt heutzutage davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, aber man kann jetzt auch nicht per se sagen, dass du Unrecht hast. Man weiß es halt nicht.
Nee. Ja, man muss auch dazu sagen, wir sind allein, wir haben weder wirklich viel Ahnung von Psychologie und
ich bin da halt leider, oder was heißt leider, also ich bin da schon ein bisschen mehr beim Kanon. Auch wenn deine Theorien immer sehr, sehr gut erdacht sind. Aber ich glaube schon eher in meinem Denken, dass es schon eher ein Gelegenheitstäter war.
So, sporadisch, also
weil spontan. Ich gehe auch nicht mal davon aus, dass er mit den Frauen geschlafen hat. Weil er sie so sehr verabscheut hat, vielleicht.
Dass sie vielleicht geekelt hat davor.
Ja, das ist so mein Denken eher.
Willst du mir das auch erklären, warum der jetzt. Da wurden da, glaube ich, keine Spermaspuren gefunden, ne?
Ja, du hattest mal gemeint, dass sie ihn angeblich entlarvt hätten.
Ja, zumindest halt, wie wir es ja vorhin hatten. Klar,
es du gibt kannst keine, es heutzutage nicht mehr
nee, sagen. Aber die hatten halt einen Hauptverdächtigen und es irgendwie mit Hilfe vom Spermaspuren, habe ich da mal was gelesen, dass sie irgendwie ein Taschentuch da gefunden hätten und konnte es irgendwie.
Ja.
Ein bisschen
aber ja, selbst daran lässt sich das dann eben nicht mal mehr beweisen, weil vielleicht hat er gar nicht erst mit denen geschlafen.
Ja, vielleicht war es doch vom Vorfreier. Ich meine, das waren Prostituierte, dass da überall an den Körpern und in den Betten und so weiter Spermaspuren waren, ist halt nicht auszuschließen, ne?
Ja. Also und man kommt heutzutage nicht mehr drauf.
Eben, ich glaube, es hat auch keinen sexuellen Hintergrund gehabt, die Morde. Also das Motiv war nicht sexuell. Das schließe ich wirklich komplett raus.
Es war halt eher krankhafter Hass.
Ja.
Warum auch immer auf Frauen.
Ja. Das lassen wir jetzt erstmal so sicken oder so.
Ja, denn. Ja, es war eine abscheuliche Tat, wie gesagt. Und danach hörte diese Mordserie eben auf.
Das macht mich halt stutzig.
Es gibt zwei Theorien dafür, die man heutzutage annimmt. Entweder diese Tat war sein Meisterwerk, was er geplant hatte.
Genau, wo nichts mehr drüber geht.
Und er war danach befriedigt. Oder er ist durch irgendwelche anderen Prozesse in Haft gekommen.
Kann aber auch gestorben sein.
Könnte gestorben
weggezogen
sein. Ist weggezogen.
Da spricht die Marine-Theorie eine Rolle. Kann aber auch sein, dass er dann vielleicht anders gemordet hat.
Boah, das wäre der Next Move. Aber dann hätte er ja wieder ein Serienmörder-Muster
aufgezogen. Nicht zwingend, vielleicht.
Aber es ist sehr ungewöhnlich für Serienmörder, ihr Schema dann zu ändern.
Ja.
Weil es halt krankhaft in ihrem Denken drin ist. Ne?
Gibt es aber auch Fälle.
Ja, aber es
also ist sehr selten. Also selbst Serienmörder sind ja schon selten, ne? Aber darunter dann, das sind quasi die pinken T-Rex. Ja, T-Rex ist schon an und für sich sehr selten, gibt es so einen Jurassic Park. Und der Hund ist ein Pinker, das ist quasi. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Und dann nochmal bei Blackjack Plus zu machen an einem Abend. Also sehr, sehr selten.
Ja, deswegen, die zwei gängigen Theorien sind halt, er war so befriedigt mit seiner Tat, dass es für ihn gereicht hat. Was sehr unwahrscheinlich ist, die wahrscheinlichere Theorie oder die am wahrscheinlichsten Theorie, die wahrscheinlichste Theorie so rum,
war,
dass er einfach durch andere Fälle in Haft gekommen ist oder verstorben ist, warum auch immer.
Ja gut, kann ja sein, dass er man weiß auch nicht, wie alt er war. Ich schätze aber, dass er zwischen 30 und 40 war, weil der muss ja auch relativ sportlich noch gewesen sein. Aber der war auch jetzt keine 20 oder so, weil er sich halt dafür zu gut in der Stadt auskannte. Also ich denke tatsächlich zwischen 30 und 40 suchen wir jemanden. Falls Sie ihn gesehen haben sollten, melden Sie sich dann bitte. Sind für jeden Tipp sehr, sehr dankbar. Ja. In dem Sinne,
Haben wir die Mordserie an und für sich erstmal durch.
Haben jetzt erstmal eine Pause
perfekte
verdient. Ne? Ja. Ihr habt euch eine Pause verdient, holt euch jetzt ein neues Bier oder Schnaps. Was ihr eben gerne trinkt. Wenn ihr Auto fahrt, trinkt bitte kein Bier und Schnaps. Falls ihr Beifahrer seid und auf dem Weg zur Arbeit, bitte auch nicht. Es macht sich nicht so cool, wenn ihr auf der Arbeit da rumtorkelt. Nee, in dem Sinne hören wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück, frisch gestärkt aus der Pause. Ein Biernachschub ist da. Und wir waren stehen geblieben beim letzten The Ripper-Mord. Haben wir so ein bisschen interpretiert.
Ja, der Jan hat sich in der Pause nochmal die Bilder angeschaut. Und?
Das ist schon echt heftig. Also du erkennst kaum noch, dass es eine Frau gewesen ist. Also das Gesicht komplett Matsche.
Macht mich am meisten fertig, halt, dass sie gar kein Gesicht mehr hatte, wirklich. Du erkennst dann nichts mehr.
Wie haben die dann herausgefunden? Na gut, wahrscheinlich will ich am Wohnort dann.
Wegen der Wohnung. Die hatte gegen 10:45 am Morgen, die hatte halt auch Mietrückstand. Deswegen hat sie den mehr oder weniger aus Dringlichkeitsgründen angenommen. Ein Mieteintreiber hat sie da gefunden. Deswegen weiß man halt, wer das war.
Ja, vor allem du hast halt gesehen, dass halt das Bett komplett voller Blut war nebendran, der Brustkorb komplett geöffnet und so weiter. Also schon echt heftig.
Kann ich die Polizisten verstehen, die sich dann erstmal übergeben mussten?
Ja,
also, ich meine, selbst auf den Bildern ist das hart.
Ja, selbst wenn du es gewohnt bist.
So und die Bilder sind halt von 88, das heißt auch noch recht verpixelt.
Ja, und trotzdem,
selbst da sieht es schon echt schlimm aus.
Ja, und man hat ja nicht mal alles gesehen. Das heißt, man hat die ganze Räumlichkeit ja nicht gesehen. Das ist das Erschreckende. Du hast ja, glaube ich, noch ein paar Trivia-Facts.
Ja, die meisten hatte ich schon abgearbeitet, bezüglich, was man von seiner Psyche denken kann. Also jemand, der angefangen hat mit Tierschändungen vermutlich, irgendein krankhaftes Mutter-, Schwester-, Stiefmutter-Motiv, irgendwie sowas hatte. Die Grundkenntnisse von Anatomie und auch generell, wie man ein Messer anwandt.
Ja.
Also es liegt der Verdacht nahe, zwecks Schlachthofmitarbeiter. Oder dass er da irgendwelche Erfahrungen hatte. Er kann ja den Beruf auch wieder gewechselt haben. Da warst du in der Zeit noch nicht so gebunden.
Ja, und da das Gerücht, dass es halt ein Neffe der Königin war, was kompletter Bullshit ist.
Ja, das ist...
Es war halt so ein Dorf. Das haben sie halt in der Stadt erzählt.
Also es gab die wildesten Gerüchte. Irgendwann dann eben auch ein Neffe von Queen Victoria war dann kurz im verdächtigen Kreis, wo dann aber recht schnell rauskam, der war zu der Zeit gar nicht in England. Man hat halt versucht, irgendeine Antwort zu finden, wer sowas machen könnte, aber genau letzten so. Endes gefunden hat man ihn nie. Nee. Wird man auch vermutlich nie eindeutig belegen können, wie gesagt. Was ich noch sagen kann, wäre sowas heutzutage abgegangen, hätte man ihn in maximal 2 Wochen eindeutig identifizieren können.
Ja, weil halt einfach die neue Spurensicherung schon so weit ist.
Ja. Also da wäre das eine sehr... Da wäre er nicht mal mehr zu 3 Morden gekommen.
Ja.
Maximal 2. Und dann hätten die Cops schon zugeschnappt.
Das ist halt das Thema. Da hat er in der perfekten Zeit gelebt für sowas.
Ja. Also es war ein perfekter Schauplatz. Er hatte die Kenntnisse dafür, mehr oder weniger.
Und eine Menge Glück.
Ein bisschen Glück war eben auch noch dabei und die Spurensicherung hatte damals halt auch nicht wirklich eine Chance, hinterherzukommen.
Auf keinen Fall. Ne, Jack the Ripper.
Also sowas wäre heutzutage nicht mehr möglich in dem Ausmaß.
Ja, du bist ja der Meinung, das war ein Metzger oder ein Schlachthofmitarbeiter.
Ich bin ein bisschen darauf hängen geblieben, weil es für mich sehr logisch erscheint. Einfach.
Und ich bin bei Marino, dass es ein Marinesoldat war.
Ja, ich meine, sagen kannst du es nie.
Nee.
Wie gesagt, du warst halt damals noch nicht, du hattest ja nicht irgendwie das Ausbildungsmuster von heutzutage. Du hast halt mal in der Fabrik angeheuert und bist dann irgendwie nach 5 Jahren wieder... Bist du mal beim Schlachthof gewesen, bist du vielleicht zur Marine gegangen. Das kann alles schon...
Ja, kann ja auch beides sein.
Ja.
Irgendwie.
Ne, also der Schiffskoch oder so.
Irgendwie. Der Schiffskoch, beides kombiniert.
Man weiß es halt nicht.
Ja. Na, dann tun wir das Kapitel Jack the Ripper abschließen.
Ja, legendäre Gestalt. Wird, wie gesagt, sehr wahrscheinlich nie in Vergessenheit geraten, nie eindeutig identifiziert werden können. Und das war so der erste weltweit bekannte Serienmörder.
Ja, ein Mythos bis heute.
Ist absolut ein Mythos. Wie gesagt, eigentlich kennt ihn jeder, hat mal den Namen gehört.
So.
Und ja, wie wollen wir denn weitermachen? Jetzt hast du noch ein bisschen was zu erzählen.
Genau, und das war jetzt quasi unser Geschichte, der geschichtliche Teil. der auf Fakten mehr oder weniger beruht. Jetzt habe ich halt meinen persönlichen, Anführungszeichen, Lieblingsserienkiller, der auch fast schon so bekannt ist, nämlich Dr. Hannibal Lecter. Natürlich ein fiktiver Charakter.
Ne? Da sind wir wieder safe.
Ist aber auch eine sehr interessante Gestalt. Also generell, Serienmörder faszinieren die Menschen ja. Eben weil wir sie nicht so begreifen und weil wir sie einfach, weil es halt komplett ab der Norm ist, was die tun. Und
ja,
die
aber man ist halt irgendwo doch so neugierig, dass man möchte wissen, wie denken solche Menschen, was geht in denen vor?
Genau.
Wie weit muss man kommen, um zu sowas Schrecklichem bereit zu sein?
Das ist nämlich der Knackpunkt.
Das ist so die Sache, ja.
Und Dr. Hannibal Lecter ist ja eben der Haupt- oder einer der Hauptprotagonisten der Schweigende Lämmer Buchreihe, die dann auch später fantastisch mit Anthony Hopkins verfilmt worden ist.
Ja.
Der auch dafür einen Oscar bekommen hat.
Ich glaube, wir ziehen es einfach ähnlich auf, oder? Du erzählst jetzt erstmal so, was war sein Schauplatz?
Genau,
wie hat er gemordet?
Also ich
weiß man, wie viele er ermordet hat?
Nee, müsste ich.
Nee. Aber ja, erklär
also,
mal.
Also wir fangen erstmal an, und zwar mit Hannibal Rising. Ein richtig schrecklicher Film. Das Buch habe ich nie gelesen, aber es kann nicht schlechter als der Film sein. Also beim Film, da ist halt alles schlecht. Die Aufmachung ist scheiße, die Schauspieler sind scheiße, die Umsetzung ist scheiße. Die kann man komplett rauslöschen eigentlich. Mhm. Was aber interessant ist, da lernt man halt den jungen Lecter kennen.
Und der, was ist das denn so für ein Typ?
Ja, der ist auf dem Internat groß geworden, in Zeiten des... ich habe den nur einmal geschaut, den Film tatsächlich. Also war nicht gut. Ich glaube,
ja, ich muss vorweg sagen, ich kann da sehr wenig jetzt beisteuern. Jetzt musst du ein bisschen die Führung übernehmen. Ich habe nur Schweigender Lämmer einmal geschaut.
Ja. Guter Film. Kommen wir auch noch zu sprechen.
Also, ist auf jeden Fall sehr interessant.
Wenn ich jetzt ein paar Zahlen durcheinander haue, ich mehr oder weniger aus dem Stegreif jetzt. Ich glaube, es muss zu Zeiten vom Zweiten Weltkrieg gespielt haben. Und zwar in, welches Land war das denn?
USA?
Nee, der kommt gebürtig aus dem Osten. Ich glaube,
zur Not, feel free to open Google.
Ja, ich schaue mal kurz in Google rein.
Wartet. Weil, wie gesagt, ich kann da jetzt nichts zu sagen. Und bevor es dann zu schwammig wird,
ein bisschen Fakten wollen wir auch. Hannibal Lecter, Google. So, okay, jetzt habe ich nebenbei das so ein bisschen auf.
Genau, und jetzt erzähl mal ein bisschen, was geht ab mit dem Jungen?
Genau, der wurde 1933 in Litauen geboren.
Litauen, okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
Genau, Litauen. Eben, ging auf dem Internat. Und genau, während des Zweiten Weltkrieges, da gab es eben dann den Vorfall, dass... seine jüngere Schwester, die haben quasi in der Jagdhütte gelebt, und seine jüngere Schwester wurde quasi, weil er eben harter Winter war, von Soldaten gefressen. Also, es waren Kannibalen, weil die eben nichts mehr zu futtern hatten.
Ja, zwecks Kannibalismus.
Ne? Genau, und es hat ihn quasi so traumatisiert, dass es halt bei ihm Sicherung durchgebrannt hat. Der hat dann auch später selber ist er zum Kannibalismus übergetreten. Das ist ja häufig der Fall, dass Leute, die zum Beispiel jetzt zu Hause geschlagen werden, wo der Vater Trinker ist oder was, oder vielleicht sogar vergewaltigt werden als Kinder, dass sie das häufig dann auch mit ihren Opfern machen.
Ja, man übernimmt sowas leider, um sein Trauma zu verarbeiten.
Genau.
Leider.
Ist der falsche Weg, klar, aber ist halt häufig der Fall.
Ist halt leider der menschliche Kopf manchmal.
Ja. Halt wo dann quasi der Kopf für sich selber entscheidet, das tut dir am besten. Ist halt nicht immer der richtige Weg. Und der hat halt dann da angefangen, ging halt auf dem Internat und war da auch so ein bisschen der Außenseiter. Und hat dann quasi auch schnell gemerkt, so, ja, ich will mir nichts mehr gefallen lassen. Und dann.
Na gut, ich nehme an, er war Außenseiter, weil er so verstört war, oder?
Genau, da war er komplett.
Und wenn du aus so einer Jagdhütte kommst, er hatte ja nicht. Ich nehme an, er hatte jetzt nicht viel mit anderen Kindern.
Nee, er kam so aus einer wohlhabenderen Familie, aber klar, in Zeiten des Krieges mehr oder weniger alles enteignet, ne?
Da nützt dir dein Wohlstand auch nichts mehr.
Nee. Und dann Bruder quasi älter, ist dann irgendwann in die USA, hat dann sein Psychologiestudium gemacht, wurde dann Doktor der Psychologie in Baltimore dann irgendwann auch.
Aber wie war das dann in seiner Schulzeit? War er dann so einer, also hast du ja gemeint, er hat sich dann nichts mehr gefallen lassen wollen, genau. Oder hat er es einfach akzeptiert, aber war innerlich immer wütender?
Also im Film hat er es schon fast genossen, anderen Leid zuzufügen.
Also wie hat, zu quälen. Also hat auch dann Schüler gequält?
Ja.
Okay.
Also nicht unbedingt schnell getötet. Na, also er war schon richtig sadistisch.
Moment, veranlagt. Er hat in der Schulzeit schon getötet?
Ja. Sein erster Mord war schon relativ früh.
Das ist hart.
Und 73 ist er dann in die USA gezogen. Also hat schon ein paar Jährchen dann noch da in Litauen gelebt.
Weißt du noch, wie dieser Mord abging?
Oh, ich glaube, das war da.
Er muss ihn ja irgendwie sehr gut
da vertuschen. Hat er, glaube ich, hat ihn, glaube ich, mit einem Degen oder mit einem Jagdmesser, als der angeln war, mit einem Mitschüler, hat er den abgestochen.
Oh.
Das war sein erster Mord. Wo ich so eine Erinnerung habe.
Der hatte dann auch noch Glück mit der Zeit. Ich glaube, seit wann? Na, die Blut. Blut war schon nachweisbar. Fingerabdrücke glaube ich nicht.
Und das war ja sowieso, Litauen war sowieso durch den Krieg nicht unbedingt. Das
war sehr
ärmlich eigentlich.
Zerrüttet und alles, ne?
Ja. Und dann ist er halt in die USA. Da wird es, finde ich, ab da wird es dann interessant. Da hat dann angefangen, als Psychiater tätig zu sein. Und hat dann quasi sein Morden nicht aufgehört. Und sein Kannibalen-Kochbuch erweitert um diverse neue Rezepte. Hat dann auch.
Das ist irgendwie der interessanteste Beruf, den ein Serienmörder haben kann, irgendwie.
Ja, er ist fasziniert von den Menschen.
Das muss er aber schon studiert haben, oder?
Ja, der ist auch hochintelligent, also der kann mehrere Sprachen fließend.
Mhm.
Und er hat dann quasi auch sich einen Namen, der ist einer der angesehensten dort auf jeden Fall, psychiatermäßig. Und bei ihm ist halt das Besondere, wo ich vorhin erwähnt habe, er tut quasi nicht nach einem bestimmten Schema morden. Er hat unterschiedliche Schemen und es wird dann vor allem interessant in Der Rote Drache, wo quasi vor das Schweigen der Lämmer spielt, wo auch eine Serie von gibt mit 3 Staffeln. Da sieht man quasi in seinen jüngeren Jahren, wo er schon in den USA lebt, dass er mit dem FBI zusammenarbeitet. Und quasi seine Mordfälle unter anderem versucht mit dem FBI zusammen zu lösen. Und er tut er auch auf verschiedenste Arten eben morden.
Er ist sehr raffiniert, ey.
Er ist extrem raffiniert. Und das Interessante ist halt, wie gesagt, dass er halt verschiedene Schemen hat, sodass es halt den Eindruck
erweckt. Das Kranke ist ja, er ist in seinem Gebiet den Leuten halt voraus. Der kann denen mehr oder weniger was vorgaukeln. Ja. Ne? Aber es kommt für die immer noch seriös rüber, weil ihnen sonst niemand das Wasser reichen kann.
Eben.
Das ist ziemlich genial an dem
Punkt. Er sind quasi immer einen Schritt voraus und dadurch, dass er halt mit ihnen zusammenarbeitet, weiß er immer gerade, wo die mit den Ermittlungen stehen.
Mhm.
Und da gibt es ja auch den Film Der Rote Drache, wo quasi die Serie, wo sich ziemlich deckgleich gibt vom Inhalt her. Und da gibt es halt einen Graham, der ist auch Psychologe vom FBI, der dann quasi mit dem zusammenarbeitet. Und Hannibal ist besessen von ihm. Er liebt ihn mehr oder weniger auch. Also er ist wirklich besessen.
Wie ist es denn bei dem? Ist er jetzt homosexuell oder generell asexuell?
Nee, also er hat schon auch Techtelmechtel.
Mit Frauen auch?
Mit oder? Frauen, ja. Aber das ist
er halt. Er findet die Persönlichkeit so interessant.
Ja, er ist halt wirklich besessen von seiner Psyche, weil Will kann sich quasi in die Mörder hineindenken. Was halt den Nachteil hat, dass er halt psychisch komplettes Wrack ist irgendwann.
Ein Vorreiter seiner Zeit sozusagen.
Ja.
Weil heutzutage hast du ja diese Psychoanalysten.
Genau, und der war halt auch einer der Besten auf dem Gebiet. Und das fand halt Hannibal so interessant. Und im Laufe der Serie spitzt sie das Ganze halt zu, dass sie dann auch dann irgendwann denken, dass Will quasi dieser Mörder ist und dann quasi auch irgendwann weggesperrt wird. Und die kommen gar nicht auf, dass Hannibal die Morde begangen hat.
Weil er nochmal schlauer ist.
Ja, er tut quasi das auch so zurechtlegen, dass Will der Verrückte ist. Nur irgendwann spitze das Ganze auch zu, als dann Hannibal halt ins Fadenkreuz gerät, sich aber nicht schnappen lassen will und dann halt auch über Polizistenleichen geht.
Mhm.
Und dann taucht halt irgendwann ab Und dann tut sie das ein bisschen mit dem zweiten Teil von Schweigende Lämmer quasi übereinstimmen, wo er nach Florenz flieht. Da haut er dann ab. Und bei Schweigende Lämmer entkommt er ja aus der Zelle.
Genau.
Was echt eine krasse Szene ist, wo der eine das Ohr dann abbeißt.
Mhm.
Und dann da aus diesem Sicherheitsgefängnis da entkommt. Der als Polizist dann verkleidet.
Und sich das ist schon krank, Alter. Soweit ich das in Erinnerung habe, nimmt er doch dann das Gesicht von dem
Genau, er nimmt sein Gesicht dann wie als
Maske. Er nimmt das Gesicht vom Polizisten und zieht sich das selbst über, um da rauszukommen.
Ja, und sagt dann, er hat mich angegriffen, ruft einen Krankenwagen. Die so, oh scheiße, Alter. Okay, schnell den Krankenwagen.
Sehr und crazy.
Dann denken sie, ey, fuck, warte
wenn so,
mal.
Wenn so eine Scheiße real wäre, dann holy shit, dann würde ich nicht mehr gern rausgehen generell, ey.
Nee, dann muss ich los, du. Und ich meine, klar, es ist ein fiktiver Charakter, aber da hat er durchaus viele Parallelen zu echten Serienmördern. Es ist so eine bunte Mischung. Es ist wie Haribo Colorado der Serienmörder. Da ist für jeden was dabei. Und
jeden was dabei.
Und die Serie kann ich sehr empfehlen. Und dann irgendwann, wie es kommen musste, Florenz ist er abgehauen, mordet da natürlich weiter. Da arbeitet dann auch im Museum irgendwie als...
Aber raffen die dann nicht direkt, dass er das sein muss?
In Florenz dann?
Oder ändert er sein Schema, Wiener? Weil er ist ja, also so wie du es mir geschildert hast, tötet er nicht, weil er töten möchte, sondern weil er Kannibalismus mehr oder weniger betreiben möchte.
Genau, er tötet aber auch, gut, wenn es sein muss, auch zur Not wäre. Der wird auch mal von einem anderen Mörder angegriffen und dann tötet er ihn eben. Oder wenn er halt merkt, so alle sind auf der Schliche oder er wird irgendwo bei ertappt, dann mordet er auch als Notwehr, als halt, weil er sonst erwischt wird.
Quasi, er hat nochmal mehr Eier als Jack the Ripper.
Genau, also er stellt sich dann dementsprechend. Aber er tötet in erster Linie, wenn ihn Menschen auf den Sack gehen. Also er tötet nicht unbedingt nur, um die zu essen. Der hat doch schon jemanden getötet, weil er den, der war in Florenz essen und der hat den anderen halt einfach die Kehle durchgeschnitten, weil er den auf den Sack ging beim Essen. Der war super genervt von dem und der hat ihn einfach kurz anderen umgebracht.
Da fällt er dann sehr aus dem Schema raus, oder? Also ist er dann ein Beziehungstäter, also kennt er seine Opfer oder ist er ein...
Nee, willkürlich. Also willkürlich.
Eher willkürlich.
Ja, wobei es auch wieder eine Mischung ist. Also zum Beispiel dann später mit einem FBI-Agenten, womit er auch zusammengearbeitet hat, den wollte er dann auch töten, weil er dann eben ertappt worden ist. So teils. Im Normalfall kennt er seine Opfer.
Das ist dann wieder dieses Notwehr.
Genau,
so ein Notwehr. Nee, aber ich meine nur, er sucht sich jetzt nicht irgendwie, er trifft Person X und denkt sich dann über Monate, legt er sich einen Plan zurecht, wie er die essen kann.
Nee, das ist eher spontan, was er da macht.
Okay, dann wäre er mehr so wie Jack the Ripper einzuordnen.
Genau, dass er halt sehr kalt tötet. Also da ist weder Hass dabei, noch andere Emotionen. Er ist quasi empathielos. Er tötet auch relativ präzise.
Mhm.
Und wenn er dann halt Bock drauf hat, dann nimmt er doch die Organe, wo er dann für Gerichte verwenden kann. Leber und so weiter. Hirn. Und er ist halt Psychiater, das heißt, er ist halt immer noch generell interessiert an Menschen. Er findet die faszinierend.
Mhm.
Beobachtet sehr gerne. Und in Florenz kommt es aber dann irgendwann raus, dass da auch eine Mordserie am Start ist. Und eben dann das FBI dann auch dann ihn versucht zu schnappen. Aber er wieder entkommt und dann irgendwann wieder stellt er sich der Polizei, weil der eben zurückkehrt nach Baltimore zu Will, zu seinem Seelengefährten, der dann mittlerweile freigelassen wurde.
Der einzige Mensch, der ihn wirklich als Mensch fasziniert.
Genau, wo der dann sogar seine Freiheit für aufgibt, weil der hätte ja wieder untertauchen können. Da kommt er überall unter mit seinem Bildungsstand. Und dann hat er sich dann quasi dann dummerweise verhaften lassen. Aber er hilft dann später sogar. Also der wird dann quasi in der Zelle bei seinen ehemaligen Psychologenkollegen dann quasi in der Anstalt aufbewahrt und hilft dann denen bei einem anderen Serienmörder.
Bei dem klar, er ist der Beste auf dem Gebiet.
Ja,
ist ja so.
Bei dem roten Drachen, der sich quasi für einen Übermensch hält.
Mhm.
Der quasi eine Persönlichkeitsstörung hat. Und das verstehe ich aber auch nicht ganz, wo man denen dann hilft, dem FBI. Was hat er davon?
Über Will? Maybe?
Das wäre die einzigste, wo ich mir denke, so aus Liebe zu ihm.
Ich meine, ihm selbst bringt es ja nichts. Er ist ein Serienmörder, der hockt im Knast.
Er kommt nie wieder raus. Beziehungsweise...
Ich meine, ja, wie du gemeint hast, Will ist so die einzige menschliche Aspekte, die ihn wirklich mal interessiert.
Ja, andere sind ihm komplett egal. Wobei der dann auch wieder entkommt. Der hat dann auch wieder einen perfiden Plan. Weil der Rote Drache quasi ein riesen Fan ist von Dr. Lecter. Arrangieren die quasi mehr oder weniger einen Gefangenentransport und wollen ihn quasi locken. So, aber Hannibal Lecter ist natürlich allen wieder 5 Schritte voraus und entkommt dann wirklich und entführt aber Will. Der nimmt ihn auch gleich mit.
Mhm.
So, und dann ist halt so ziemlich das Ende vom Roten Drachen, wo die dann quasi auf so einer Hütte sind und dann beide in die Klippen hinabstürzen. So das Ende von der Serie dann quasi.
Und wieso stürzen die hinab?
Hannibal wird mit runtergerissen von Will. Das schubst ihn quasi.
Also will Hannibal Will umbringen?
Nee, Will hat Hannibal geschubst. Und Hannibal
hat
mit in den Tod gerissen. Wobei, man weiß nicht, ob die tot
also
sind.
Also war das so eine... Das war die einzige menschliche Schwäche, die...
Ja, hatte,
die Hannibal Lecter hatte und sonst, die ist ihm zu Verhängnis gefallen.
Ja, das war quasi, zumindest in der Serie, das Ende. Das geht eigentlich noch weiter, weil dann in Schweigen der Lämmer, was ja nach Roter Drache spielt, ist er dann wieder im Knast.
Mhm.
Also es tut sich da ein bisschen, ist ein bisschen rein interpretiert. Weil Schweigen der Lämmer spielt ja quasi nach Roter Drache und nach Hannibal Rising, wo dann eben Agent, wie heißt die Tusse?
Keine Ahnung.
Agent Blondie dann quasi kommt.
Die gerade ihr Studium fertig hat.
Genau. Und dann gleich auf so, auf Hannibal, auf Dr. Lecter.
Ja, nimm mal den Mount Everest. Das machst du schon.
Das ist so, als würdest du keine...
Hast du einen Einserschnitt?
Du machst das. Und dann wird er quasi wieder zurückgebracht irgendwann.
Was so ja, aber was ist dann als... Dann ist ja das Schweigen der Lämmer eigentlich kein Kanon mehr.
Doch.
Oder? Ja, aber wie muss man dann den Roten Drachen interpretieren?
Der Rote Drache spielt zwischen Hannibal Lecter, zwischen Hannibal Rising, den Anfang, und dem Ende. Also Schweigen der Lämmer ist ja quasi schon derzeit schon alter
Mann. Ach so, okay. Also
okay. Spielt quasi in
Schweigen der Lämmer ist dann so ein Einschub.
Ja,
okay.
Also genau, Roter Drache spielt quasi bei seinen 30er, 40er, 50ern.
Okay, ja, dann habe ich das.
Ja, wo er quasi mit dem FBI dann quasi zusammenarbeitet. Mhm. Ist halt ein bisschen von der Reihenfolge her. Erst kam ja Schweigen der Lämmer.
Ja,
dann
ich
Roter
das,
Drache.
Ich habe mir das gerade auch falsch zusammen gedacht.
Wir haben die Filme ein bisschen.
Wie das rausgekommen ist, ja.
Ja. Dann muss man selber sich ein bisschen durchfuchsen. Und die Serie beißt sich halt manchmal auch mit dem Originalstoff von dem Film und von den Büchern.
Ja.
Deswegen, das sind manche Sachen dann gar nicht Kanon. Bis jetzt gar nicht. Ich würde mich da tatsächlich eher an dem Film orientieren als an der Serie.
Weil ja, als einer, der jetzt nicht alles geschaut hat, das ist schwierig aufzufassen.
Ja,
auf jeden Fall. Weil sich teilweise Sachen überschneiden, die dann sehr zeitnah beieinander sind und zeitweise dann auch unlogisch.
Genau,
das ist ja das Ding. Wie Hannibal Lecter. Aber
das ist nicht so einmal durchzusteigen.
Naja, man hat da künstlich ein bisschen Filmstoff generiert, nehme ich an.
Ja, und manche Sachen halt dementsprechend interessanter dargestellt. Oder umgeschrieben, wie es halt für den Film mehr Sinn macht.
Ja, ein bisschen wie bei Fantastic Beasts und Harry Potter.
Ja.
Wo du ein bisschen dann aus dem Kanon rausfällst.
Oder bei The Shining auch, Buch und Film. Manche Sachen sind halt langweilig in dem Film zu sehen, wo du halt in dem Buch dann drin hast.
Ja, ja.
Und dann tust du halt manchmal ein bisschen abwägen. Ich finde es halt nur wichtig, dass man halt Personen und halt die Grundstory, den roten Faden beibehält.
Ich meine, da hat The Shining halt den Vorteil, das ist ein Buch und ein Film, da kannst du jetzt nicht so viel verzetteln, aber hier änderst du halt mal das kleine Ding ab und dann ist es im Buch halt wieder so geil, da im Film umzusetzen und auf einmal bist du so,
Ja, und da kommt noch dazu, wenn du dann falsch herum anfängst.
Ja, da verzettelst du dich gerne.
Und dann noch eine Serie zwischen reinballerst. Das ist halt. Und das sind
das
ja alles.
Das hat ja auch J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, hat auch mal gemeint, sie verflucht sich bis heute dafür, dass er den Zeitumkehrer eingebaut hat, weil die sich so oft damit verzettelt hat. Es ist eigentlich so unlogisch, dass es sowas in Harry Potter gibt.
Das ist ein Zeitumkehrer.
dass du quasi für bis zu 3 Stunden zurück in die Zeit reisen kannst. Wie gesagt, Logikfragen. Es ist sehr löchrig.
Ja. ist Magie. Man kann es alles mit Magie erklären.
Du kannst quasi mit diesem Zeitumkehrer, ich glaube, bis zu 3 Stunden in Zeit zurückreisen und bist dann quasi nochmal. Also wir hocken jetzt hier, drehen den Zeitumkehrer jetzt um 1 Stunde zurück. Das heißt, wir würden irgendwo jetzt auch nochmal draußen im Gang stehen. Ja. Quasi, während wir hier vor 1 Stunde geredet haben und könnten dann nochmal Einfluss auf Ereignisse nehmen. So.
Ja, aber sehen wir uns dann selber? Nee.
Wir dürfen uns nicht selber sehen, weil das natürlich unlogisch
wäre. Das Paradoxon, das Zeitparadoxon.
Nee, das, in Harry Potter ist dann eben so erklärt, dass man, es ist sehr schwach erklärt.
Hat man dann auch
ich kenn's nur aus dem Film, dass Ron dann, nee, Hermine meint dann zu Harry, ja, du darfst nicht gesehen werden und er nur so, warum denn? Ja, weil dann alle denken, du bist irre, wenn du zweimal im Raum stehst. Es ist halt sehr schwach erklärt. Das ist, J.K. Rowling selber hat auch gemeint, sowas sollte man niemals anfassen als Filmemacher und Schriftsteller, Zeitreisen. Das ist, du frisst dich da immer irgendwo dran.
Es ist halt selbst unter.
Genau, und ist halt auch hier so dieses Zeitding, ja.
Es ist beißig.
Macht da nicht zu viel mit, ihr verbrennt euch dran
ja, die Finger. Ja, und gerade wenn dann viele verschiedene Köche da, natürlich Regisseure dann dabei sind, das ist halt, weil nicht jeder Regisseur nimmt dann den Vorgänger sein Werk und tut es dann haargenau, passgenau angleichen. Der macht dann sein eigenes Ding so ein bisschen. Das ist halt das Problem, wo ich hab damit ein bisschen. Es ist halt nicht so
ja, ganz selbst rund. In den Büchern, die hat ja nur J.K. Rowling selbst geschrieben, gibt es halt so viele Fanfragen, die berechtigt sind, so irgendwie. Maybe. Ja, okay, Harry sieht sich jetzt 1 Stunde, also ist dann 1 Stunde so komplett verwirrt, aber er fährt dann ja in 1 Stunde, dass es einen Zeitumkehrer gibt, wäre das dann nicht wieder logisch und es gibt keine Erklärung dafür. Ja, was passiert mit ihm in dieser Stunde?
Also das Großvaterparadoxon in der Zeitreisentheorie der Physiker. Hm. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Zeit zurückreist und deinen Opa tötest. So, dann hörst du ja eigentlich auf zu existieren. Sprich, wenn du aufhörst zu existieren...
Kannst du deinen Opa nicht mehr töten.
Kannst deinen Opa nicht mehr töten.
Es macht keinen Sinn.
Es ist super komplex.
Ich glaube, ja, Zeitreisender...
Ist aber auch super interessant, ey.
Aber das ist da echt ein Pod? Nee, da will ich
nein,
kein, ich will da keinen Podcast drüber machen.
Das wäre nur eine Stunde dann Virusgerede, wo wir verwirrt sind.
Einer stellt eine These auf und ich meine, jo, Jan, das ist unlogisch. Jan kommt nach 20 Sekunden drauf, jo, es ist wirklich unlogisch. Dann fange ich an und wir kommen auf denselben Scheiß.
Da bräuchten wir irgendwie so einen Physikerkumpel im Freundeskreis.
Ja, und dann hört keiner mehr zu, weil der dann irgendwie eine PowerPoint aufbaut.
Ich würde zuhören. Ich finde es mega geil.
Ja, aber ich verstehe das meist nicht. Wenn es dann wirklich in die Zeit Reisentheorie geht, oh Gott.
Wir haben letztens auch wieder eine Doku angeschaut darüber. Also er hat sich Mühe gegeben, das so einfach wie möglich zu erklären. Auch mit der Relativitätstheorie und so weiter und so fort. Aber die Hälfte davon war ich davor gesessen. Keine Ahnung.
What the fuck?
Was habe ich mir da gerade... Gar nichts ist hängen geblieben.
Naja, und das ist... um zum Thema zurück.
Zeitreise zurück zum Thema.
Das ist bei Hannibal Lecter dann eben auch ein bisschen verwirrend dargestellt.
Dadurch, dass sich die Filme und die Serie jetzt schon ein bisschen her ist, habe ich natürlich jetzt alles aus dem Stegreif gemacht, ist es halt schwierig, die ganze Story ganz wiederzugeben, weil es halt mehr oder weniger so ein wildes Puzzle ist.
Ja, pass auf, wir leuchten jetzt einfach nochmal nur die Person Hannibal Lecter.
Genau.
Was ist das? Warum tötet Hannibal Lecter?
Aufgrund seines Traumas, wo er im Zweiten Weltkrieg erlitten hat. Da hätte man wieder das Thema so, ihm wurde Leid zugefügt, seine geliebte Schwester wurde getötet und verspeist und aufgrund dessen hat er halt, möchte vielleicht anderen, oder versucht sein Gehirn quasi dieses Trauma zu überwinden, indem er dasselbe tut. Er tötet andere Menschen und verspeist sie.
Und er war auch am Anfang auf jeden Fall Einzelgänger.
Ja, also sehr
kategorische Einzelgänger.
Das ist, glaube ich, häufig der Fall, oder? Bei Psycho. Oder
ja, ich vergleiche das gerade ein bisschen mit einem Ripper.
Ja, halt. Ich versuche es auch. Also, ich denke mal, die sind sich da auch sehr ähnlich. Sind beides
Einzelgänger. Er hat halt eben auch aus einem festen Motiv mehr oder weniger hauptsächlich getötet, wegen Leute zu verspeisen.
Genau, das ist so sein
Hauptding. Bei Jack the Ripper war es eben. Frauenexistenzen zu zerstören, sage ich mal.
Er hat ja wirklich Vernichtungsmorde begangen.
Frauen aufs Übelste zu verstümmeln einfach.
Aber das unterscheidet sich dann, bei Jack the Ripper waren es ja eher so emotionale Morde aus Hass. Bei Hannibal Lecter kalte, fast schon gleichgültige Morde. Also er war immer kühn und distanziert.
Er hat halt nicht zwischen Personengruppen unterschieden.
Genau, er hat quasi empathielos gehandelt.
Einen Mann getötet, eine Frau getötet, ein Kind.
Ja, ich meine, Kind hat man nie gesehen oder nie mitbekommen, aber...
Nee, aber er hätte
Hätte es wahrscheinlich tun können ohne Probleme.
Bei Jack the Ripper waren es eben nur Frauen, eben wahrscheinlich vorzugsweise Prostituierte, wie wir gemeint hatten, weil die am wenigsten Schutz hatten.
Genau.
Aber und die hat auch, hört sich jetzt böse an, aber die hat halt niemand vermisst, die waren sehr einsam
genau. In
ihrem Leben, leider.
Aber was auch ähnlich ist, die haben beide ihre Leichen verstümmelt. Hannibal Lecter verstümmelt ja auch seine Leichen brutal. Na gut,
weil er sie ja auch essen möchte, ne?
Ja, aber manchmal tut er auch dann dementsprechend, er hat zum Beispiel eine Skulptur gebaut aus Menschenteilen, so ein Totem.
Ja, okay, das ist dann
oder, auch wieder das Motiv. Oder hat dann den einen... sein Gesicht abgeschnitten, als er noch lebendig war. Und den einen hat er lebendig die Schädeldecke entfernt und hat da ein Gehirn quasi rumgedoktort. Und dann hat er quasi eine Gefangene gehabt und hat da ein bisschen so Lehrstunde gemacht. So, ja, pass auf, wenn ich jetzt...
Für sich selbst.
Genau, wenn ich jetzt diesen Bereich hier drücke, dann hebt er seinen Arm zum Beispiel. Und hat dann so ein bisschen Lehrstunde gemacht. Dann hat er da auch ein bisschen aus dem Gehirn gelöffelt. Was man halt so macht. Also ist schon...
So beides Gelegenheitsmörder?
Ja, mehr oder weniger. Hannibal also, hat schon zweistellige, bestimmt schon 30, 40, 50... Nee,
mit Gelegenheit Leute. Meine ich, sie kannten ihre Opfer nicht persönlich in
genau, dem Sinne. Genau, also Gelegenheit macht Diebe. Mehr oder weniger spontan. Also selten wirklich geplant.
Von daher, die Züge sind schon recht gleich. Wobei der Unterschied dann wieder ist, Jack the Ripper eben mit dem Kehlendurchschnitt.
Mhm.
Bei Hannibal Lecter war es dann eben sehr divers, wie du
sehr
erklärt
hast. Sehr divers, hattest. Halt nur immer wichtig ist, mit dem Kannibalismus passiert halt fast immer, dass er diverse oder zumindest einzelne Körperteile entwendet oder Organe. Was auch sehr was auch interessant ist, Hannibal Lecter ist natürlich in der Gegenwart. Das heißt, er muss dann nochmal mehr aufpassen.
Ja.
Spurensicherung. Und deswegen hat er
Und er hat nicht diesen kleinen Kreis, wo er nur morden.
Genau. Und er arbeitet ja sogar mit der Polizei zusammen über Jahre lang.
Ja.
Das heißt, er muss ja besonders aufpassen.
Ich meine, wie gesagt, Psychiater, Psychologe, das ist der perfekte Job, glaube ich, für einen Serienmörder.
Du kannst halt Menschen lesen wie Bücher.
Ja.
Das ist halt.
Darum dreht sich deine Arbeit.
Ja, und das ist halt gruselig. Also, Psychiater wären tendenziell eigentlich mitunter die krassesten Verbrecher.
Ja, und wir kennen uns da natürlich jetzt nicht krass aus. Aber wenn man sich so über Hannibal Lecter überlegt, ich kann mir jetzt nichts Besseres vorstellen auf Anhieb.
Ja, weil ich meine...
Am besten noch so viel Semester Medizinstudium
dazu. Ja, so nebenbei noch so Sommersemester Medizin noch. Ich meine, das ist ja das Gute, das Perfide. Ich meine, das sind ja intelligente Leute, Psychiater. Viele Serienmörder sind halt wahnsinnig intelligent oder überdurchschnittlich intelligent.
Hm.
Und es ist halt das Erschreckende und Gruselige dabei, finde ich.
Ich meine, da überschneidet sich das jetzt auch ein bisschen mit Jack the Ripper. Hatten wir es ja auch drüber. Der Typ hat, also entweder er hatte verdammt viel Glück,
ja.
Oder er hat halt teilweise auch die Polizeirouten sich im Kopf aufgemalt, während er nach Hause gelaufen ist.
Das glaube ich auch, dass
mit Uhrzeiten.
Genau, dass er quasi immer seine Uhr dabei hatte und der musste ja auch grob abschätzen, wann kommt die nächste Wache vorbei, wann muss ich wieder weg sein und so weiter. Also das war, denke ich, auch mal nicht unbedingt einer, der auf den Kopf gefallen ist.
Also wie gesagt, bei dem ersten Mord, der Nacht der Doppelmorde, er hatte zwei Straßen Zeit. Es kam halt nur dieser unberechenbare Glücksfaktor mit dem Kellner.
Das war der Faktor X, die Variable X.
Sonst wäre er genau dazwischen gewesen, zwischen den beiden Streifenpolizisten.
Ja, das konnte man halt nicht ein, das konnte halt nicht einplanen. Bei Hannibal ist es ja auch ähnlich. Der ist immer sehr vorsichtig, hat zum Beispiel auch immer seinen Kondomanzug dabei, damit er auch keine Spuren, keine Haarschuppen, nichts hinterlässt, keine Hautschuppen, nichts hinterlässt am Ort. Da geht er immer ganz perfide ran mit seinen Handschuhchen und so. Gibt sich da richtig Mühe.
Das hätte Jack the Ripper halt dann wieder nicht machen können.
Nee, ich meine...
ich meine, klar, Handschuhe, ja.
Aber es war im Endeffekt ja egal. Und da gab es ja schon Fingerabdrücke.
Nee, ich meine, selbst wenn es Fingerabdrücke dann schon gegeben hätte,
gab's ja keine.
Wäre er vielleicht so schlau gewesen, mit Handschuhen zu morden, hätte er, das ist halt rein menschlich, er hätte Hautschuppen verloren oder Haare. Ja. Und deswegen, er wäre zu maximal 2 Morden gekommen heutzutage.
Ja, wenn überhaupt. Art und Weise. Eben.
Von daher sind wir relativ durch.
Sind wir relativ durch, aber jetzt so weit. Ich habe es jetzt ein bisschen komprimiert, weil ich halt, wie gesagt, so ein bisschen unvorbereitet war. Aus zeittechnischen Gründen. Aber dafür hast ja du umso mehr dann Daten gesammelt.
Ja, wie gesagt, mit Hannibal Lecter, wer das nicht gesehen hat, das war für mich jetzt auch komplizierter zu folgen,
ja, eben
durch diese zeitliche Versetzung.
Das ist auch, selbst wenn man die Filme und Serien schon ein bisschen her ist, dass man die gesehen hat, ist es schwierig, das dann alles ein bisschen zusammenzufassen oder dann eine vernünftige Reihenfolge reinzukriegen. Aber wenn ihr zum Beispiel Schweigen der Lämmer schaut, kann ich sehr empfehlen, und Roter Drache. Hannibal Weising könnt ihr weglassen, aber Roter Drache und Schweigen der Lämmer unbedingt ansehen.
Ob die alle noch auf Netflix sind?
Ich glaube nicht mehr.
Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr das überhaupt hört.
Eben. Aber da könnt ihr unbedingt mal reinschauen, die Filme, die sind sehr zu empfehlen. Und in dem Sinne können wir das Kapitel...
Ich glaube, wir sind durch.
Ja, in dem Sinne.
Jetzt wisst ihr um die kranken Abgründe der menschlichen Psyche.
Es gibt ja noch mehr, das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Das war ja nur der bekannteste fiktive Serienmörder und der bekannteste reale Serienmörder. Quasi die Spitze des Eisbergs.
Von daher, mal schauen, sage ich mal. Ich will da gar nichts versprechen. Vielleicht,
nee. Vielleicht haben wir vielleicht mal Bock auf einen zweiten Part.
Aber ich will nichts versprechen. Nee. Sagen wir's.
Wenn ein zweiter Part kommt, dann seht ihr es ja eh.
In dem Sinne, bleibt gesund, Leute.
Bleibt gesund und behaltet euer Bier immer schön kühl. Schön mit Öl.